Was wäre, wenn wir sie befördern und ihnen eine Position verleihen würden, von der die meisten Menschen nur träumen können?
Dann würde ich sagen, das klingt nach einer Dauerwerbesendung. Aber nach einer ganz miesen, so nicht küchenhobelmäßig, eher nach dressigen Shaker.
Die Welt braucht außergewöhnliche Studenten. Wir machen sie besser. Wir machen sie besser als besser. Einen Doktoranden.
Es ist köstlich.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie. Folge Nummer 18. Auf meinen Ohren, wie immer, mein Freund und Kollege Benedikt Stanitzek. Und ich sitze hier vor meinem neuen, nicht neuen Computer, aber meinem neuen Setup und muss mich erstmal an alles gewöhnen, weil du jetzt nämlich hinterm Mikro immer bist mit deinem Bild. Hi.
Hallo. Schöne Grüße wieder am Abend aus Aachen. Herzlich willkommen mit mir in der Dauerwerbesendung. Genau. Unser kleinen Wissenschaftsparodie, möchte ich fast sagen. Du hast ein neues Setup. Ich habe mein altes Setup, aber wir hatten ja gerade noch ein bisschen technische Probleme zu lösen, bevor wir jetzt starten können. Deshalb ist es auch wieder spät. Wir haben quasi eine
Late-Show. Ja, genau. Eigentlich wollten wir eine Primetime-Folge machen, aber jetzt ist es nicht mehr 7:45, sondern 8:05. Ich muss mir noch eine neue Software runterladen. Du musst es noch da deinen Kühllüfter killen.
Ja, der war zu laut.
Rauscht.
Ja. Aber wir haben es hingekriegt und wir hoffen, dass wir das dann jetzt auch noch ordentlich zu Ende bringen können hier.
Ja. Ich bin mal gespannt. Ich wette, bei mir in meiner Spur werden super viele Hintergrundgeräusche drin sein, weil ich irgendwelche Sachen mache, die ich in meinem alten Setup nicht machen konnte, weil ich ja einfach nur in meinem Sessel still saß.
Und wenn und ich gar mich hier irgendwie bewege,
dann hörst du dann wahrscheinlich irgendein Knarzen vom Stuhl oder Rascheln oder sonstiges.
Ja, wir schauen mal. Wir haben ja immerhin das nervige Fiepen meines Lüfters jetzt geändert. Das wäre dann die ultimative akustische Folter gewesen, wenn das nicht sowieso schon so wäre.
Der ganze Podcast ist eine akustische Folge.
Natürlich. Ja, apropos der Podcast. Wir wollten erstmal besprechen, was jetzt Neues alles gibt, ne? Weil sonst hätte ich gesagt, wäre das die perfekte Überleitung zu sehen, was gibt's heute eigentlich?
Ach so. Nee. So schnell kommst du mir ja nicht davon. Erstmal musst du mir erzählen, was du jetzt hier in den letzten 2 Wochen so verbrochen hast oder was passiert ist bei dir.
Ich wollte eigentlich direkt starten mit dem, was ich gar nicht verbrochen habe, sondern was so in den USA mal wieder los ist. Ich habe da jetzt nur die News verfolgt und mir gedacht so, was sich da an Wahldesaster anbahnt oder beziehungsweise nicht anbahnt, je nachdem, welchen Quellen man so vertraut.
Na gut, ich meine, wirklich verschieben kann es eh nicht. Dafür müsste ja der Kongress die Satzung.
Die Satzung der USA ändern. Genau. Top 1.
Die Verfassung ändern und das wird garantiert nicht passieren.
Nein, das wird nicht passieren. Dafür gibt es ja noch zu viele normale Leute.
Ist das ja noch bis zum nächsten Wochenende, hat er glaube ich gesagt, wollte ja TikTok killen in Amerika. Bin ich mal gespannt, ob er das durchzieht.
Habe ich noch nie gesehen, habe ich mich noch nie mit beschäftigt.
Ich auch nicht, aber es muss ja irgendwas super groß, also beziehungsweise ist ja super groß, so oft wie man es schon auch ohne es zu haben, davon Wind bekommt, sage ich mal. Ja.
Naja, man kann das schon, wenn man halt sagt, in dem Falle, das liegt halt unter chinesischer Jurisdiktion und da werden halt Daten gesammelt oder sowas, dann aus der Perspektive kann ich das schon verstehen, dass man sagt, aufgrund der Sicherheitsbedenken verbiete ich das, aber es hat halt einen faden Beigeschmack.
Tja.
Wo hört halt Schutz, also wo fängt Schutz an, wo fängt Beschränkung der Meinungsfreiheit an oder eben, ja, das ist so eine Grauzone.
Meine Meinungsfreiheit bei TikTok würde ich mal sagen, der Meinungsfreiheitgehalt dabei ist relativ.
Ja, 90%, 95% Bullshit. Aber ja, das wollte ich, aber das ist alles, wo ich, das ist die größte Bananenrepublik, die wir momentan haben, irgendwie auf diesem Planeten.
Ja, absolut. Jeden Tag, da denkst du dir so, das ist ein einziger Joke.
Ja, also ich denke mir immer so, es kann nicht mehr verrückter werden und es wird halt immer verrückter. Da denkst du, ach, Gatter.
Ja.
Ich bin mal gespannt, weil wenn du sagst, Totgesagte leben länger, ich weiß, vor 4 Jahren hat man auch gesagt, oh, der Trump-Präsident, ja. Ja, genau, das wird niemals passieren. Zack!
Zack! Zack, tot.
Ja, jetzt von daher würde ich mich da gerade sehr vorsichtig mit tun. Vor allen Dingen, weil er jetzt ja scheint auch auf diesen Corona-Kurs einzulenken. Nicht, dass die Leute ihm schneller vergeben, als ihnen gut täte.
Ja. Vor allem, also ich meine, die Sache ist ja auch, selbst wenn er nicht wieder gewählt wird, der Biden ist ja auch so ein Halbtoter, ne?
Ja, das ist, da wollte ich gar nicht drüber nachdenken. Der ist auch so, der wirkt ja auch schon öfters wie der tattrige alte Opa. Da wirkt selbst da, Bernie der Sanders. Ist
der tattrige alte
Opa. Der wirkt selbst Bernie Sanders agiler. Oh mein Gott. Ja. Haben die da überhaupt niemanden Fähiges oder ist das Amt so random?
Ja. Ich glaube tatsächlich ja.
Oh mein Gott.
Naja.
Der Biden hatte noch nicht mal einen Vizepräsidenten. Jetzt hat er gesagt, er möchte eine Vizepräsidentin. Jetzt suchen sie eine Vizepräsidentin, finden aber irgendwie, nehmen hat sie Elizabeth Warren soll wohl die beste Kandidatin dafür sein. Ist das nicht die, die immer so aussieht wie die Prototype Karen da im Kongress?
Die Prototype Karen. Ja, doch, kann schon sein. Ja. Ach, ich muss sagen, ich bin froh, dass es nicht unser Land ist.
Ich wollte gerade sagen, wir tun uns da jetzt ja sehr einfach und sitzen in so einem Safari-Jeep und schauen uns das Ganze von außen an.
Naja, hoffen nur immer, dass nicht irgendwie aus Versehen der Löwe dann ein falsches Ziel anvisiert.
Ja, das ist halt das Problem. Die USA sind halt so groß, dass alle Entscheidungen, die da getroffen werden, logisch, also zwangsläufig auch uns betreffen. Ist dann, wenn das irgend so ein kleiner Pupsstaat wäre, dann würdest du sagen so, ja lustig, aber who cares? Es ist da ja aber leider, oder weiß ich nicht, leider, ich bin ja eigentlich sehr, ich finde ja globalisierte Welt eigentlich ziemlich toll. Ist das ja eigentlich dann schon schade, dass die Leute dann halt wieder so in ihre eigenen Bubbles zurück wollen. Naja. Ich hatte noch hier, it's getting hot in here. Der Sommer ist da.
Ja, das stimmt.
Alter, letzte Woche war ja echt brutal heiß. Ich hab's ja gut bei mir in meiner Altbauwohnung im Erdgeschoss mit dem Kühlaggregat Keller unter mir. Ich habe so schnieke konstante 22 Grad bei mir in der Wohnung.
Das ist ja echt angenehm.
Das ist sehr angenehm.
Ja. Wobei bei mir ist es tatsächlich jetzt auch hier in der neuen Wohnung, also das hätte ich gar nicht so gedacht, um ehrlich zu sein, weil hier auf den Fenstern sozusagen, aus dem ich jetzt unter anderem gerade rausschaue, wenn ich ja beim Schreibtisch sitze, da ist nur morgens so bis, keine Ahnung, so 9 oder 10 Uhr überhaupt Sonne drauf, da hat die ja eh noch nicht so viel Power. Und dann die andere Seite, die bekommt zwar spät erst Sonne, aber dadurch, dass die Terrasse über meiner, sag ich mal, auch relativ groß bzw. relativ nah da drüber ist, ist es zumindest so, dass ich dass nie die Sonne direkt auf die Scheiben scheint. Dadurch ist es auch, wenn du nicht jetzt gerade bei den 30 Grad draußen dann blöderweise lüftest oder so, dann schaffe ich es auch eigentlich hier so 23 Grad konstant drin zu halten.
Das Haus ist von 2019. Gut. Wenn das da nicht funktionieren würde, dann hätten sie was falsch gemacht. Naja gut,
ja, klar, schon. Aber ich meine, wenn du natürlich dann eine Glasfront hast, wo die Sonne drauf brät, da kann das Haus auch aus dem Jahr 2019 sein und du wirst trotzdem warm.
Nicht zwangsläufig.
Doch.
Da kann man, sagt er einfach sein.
Wenn ich das sage, dann ist das so.
Okay, dann lasse ich das jetzt einfach unkommentiert, egal ob es dazu Technik, also nächste Woche, also bei der nächsten Folge weiß ich schon, was ich als Thema habe, Wärmeschutzverglasungen.
Wie war das noch? Meine Meinung steht fest. Irritier mich jetzt nicht mit Fakten.
Ja, genau. Deshalb. Und ich mit der keine Power muss ich dich leider auch korrigieren. Die Solarkonstante ist, wie der Name schon sagt, konstant. Das Einzige, was sich ändert, ist die Fläche. Ja, weil sie ja in einem flacheren Winkel steht. Deshalb ist die Energie eine andere. Ist egal.
Gut, dann ist die Energie morgens halt einfach weniger, die auf meine Fensterscheiben
scheint. Kann das auch Leistung sagen, weil dann hast du sogar noch die Zeit drin. Ja.
Erzähl mal was anderes.
Genug Geeky rumgebitsche quasi. Ich habe mir zum Geburtstag einen 3D-Drucker selber geschenkt.
Oh.
Ja, ich habe Geld bekommen von meinen Eltern, weil ich jetzt momentan relativ wenig Zeit hatte, irgendwas zu machen.
Der Universalgutschein.
Genau, dann habe ich mir davon einen 3D-Drucker gekauft und habe noch ein Spielzeug mehr, mit dem ich rumfitteln kann.
Ja, schick. Ich habe meinen ja auch hier neben mir stehen, aber meiner ist ja momentan so ein bisschen am Rumzicken, ja. Weil der immer eben mitten im Druck, vermutlich auf derselben Höhe immer. Also ich meine, ich habe es noch nie wirklich ausgemessen beziehungsweise dann nachgeguckt im Code, aber irgendwie bricht er dann immer ab und es gibt dann ein oder zwei Schichten, wodurch dann der Druck unbrauchbar wird. Und da muss ich mal gucken, ob ich das Ding entweder neu aufsetze komplett oder, keine Ahnung, in die Tonne trete, aber dafür war er eigentlich zu teuer.
Also du, wie wir ja schon festgestellt haben, besitzen wir jetzt den gleichen, nämlich einen Ender 3. Ja. Quasi der Haus- und Hof-China 3D-Drucker für den kleinen Mann quasi, so Haushaltsdrucker.
Ja.
Ja, ist so. Also du kriegst halt, also das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Ding ist schon unschlagbar. Wobei ich jetzt schon nach den ersten Tests ein bisschen sagen muss, also das Druckergebnis an sich ist es, an dem ist jetzt nicht viel auszusetzen, aber von dem ganzen Workflow und wie man das anfängt, die ganze Übertragung von den Dateien, ist, merkt man schon einen gewaltigen Unterschied zu den industriellen Druckern, die wir am Institut haben. Wow, ja, okay.
Wäre auch schlimm, wenn nicht, ne?
Wenn man das mal in die Relation setzt. Ich habe jetzt quasi 120 Euro für den Ender 3 bezahlt und die Dinger im Institut, da kann man, das kann man mal 2 rechnen und eine 0 dranhängen.
Ich wollte gerade sagen.
Und dann bist du bei dem günstigeren.
Ja.
So, und ich habe immer gedacht, so, boah, für das Geld müssen die eigentlich mehr können. Und jetzt habe ich mir den angeschaut und dann weißt du halt, wo das Geld hinfließt, nämlich vor allem in das Software-Development. Und nicht halt, also, ja gut, die Komponenten werden auch hochwertiger sein, vor allen Dingen auch länger die Präzision stellen können, die jetzt bei so einem Billo-Drucker halt einfach.
Ja. Also, ich habe jetzt auch schon festgestellt, ich habe den jetzt ja, glaube ein halbes Jahr oder sowas ungefähr, vielleicht ein bisschen länger. Und da habe ich jetzt auch schon festgestellt, dass besonders bei den Rollen, die für die Y-Achse ist das, glaube ich.
Die Platte unten.
Genau, die Platte, die eben hält die Rollen, dass die schon anfangen, sich definitiv abzunutzen und etwas Spiel entwickeln.
Das sehe ich jetzt schon bei meinen und ich habe den jetzt seit einer Woche.
Ja. Also das ist definitiv...
aber der ist ja gut zu servicen, weil da kannst du ja alles selber dran rumschrauben.
Ja, genau, du kannst halt selber alles austauschen, alles ändern, erneuern und so weiter. Ja. Von daher ist es schon ein okayer Drucker.
Nachdem ich jetzt schon ein paar Sachen, so Kleinteile für mein Longboard gedruckt habe, habe ich mir jetzt auch tatsächlich einen Schlüsselhalter gedruckt. Das ist ein kleines GT3-Auto, als Halbprofil. Und das hängt jetzt an der Wand und darunter sind 3 Haken und da kann ich jetzt alle meine Schlüssel dranhängen.
Ja. Ja, praktisch.
Sieht auch, ist auch ziemlich cool geworden, so von der Optik. Ja, das war's bei mir.
Ja. Ja, was soll ich sagen? Bei mir gibt es eigentlich gar nicht so viel Spektakuläres Neues, weil als wir uns das letzte Mal gehört haben, da war ich ja gerade frisch in meine Wohnung eingezogen. Mhm. Und ich habe jetzt eigentlich auch die meiste Zeit damit verbracht, hier alles auszuräumen, einzuräumen, aufzubauen, mehr oder weniger. war zweimal bei IKEA und habe mich auch schon offiziell umgemeldet, bin jetzt offiziell Essener. Und... ja, ich muss sagen, im Pott kann es schon auch schön sein. Hätte ich aber einfach gar nicht so gedacht. Also ich meine, ich
hatte mir vorher Pot schon Love.
Genau, Hashtag Potlove. Also ich hatte mir Essen ja schon vorher auch angeguckt und hier gerade Rüttenscheid fand ich schon vorher schön. Und ich meine, de facto ist es so, es gibt auch unschöne Ecken und München ist natürlich schöner.
Oh.
aber jetzt zum Beispiel wann war das? Am Freitag? Ich glaube, am Freitag. Da war ich bei der Sechseenplatte in Duisburg und das ist echt nice. Da so wäre schön Wetter. Das sind so 5 kleinere Seen, die zum Teil auch verbunden sind. Da kann es sich echt gut ins
Moment legen. Moment. Die Sechseenplatte und da sind 5 Seen?
Nee, 6 Seen. Habe ich 5 gesagt?
Ja, ich habe gerade gesagt.
Sorry.
Hä, was?
Nee, okay. Da habe ich misserzählt. Nein, es sind 6 Seen natürlich.
Das ist so irgendwie so ein Insider da. 6 Seenplatte, sind aber nur 5. Und die ganzen Touris rennen darum, wo ist der andere See?
Es sind wirklich 6 Seen. Nee, und okay. Das war eigentlich echt nett da. Und auch hier in Essen gibt es ja direkt einen Baldeneysee, der ist etwas größer. Also eigentlich echt, echt schön, was ich bisher hier zumindest so kennengelernt habe. Und auch so zwei, drei Parks gibt es hier ja, so Gruger Park, Haumann-Garten und so weiter.
Kannst du mich ja das nächste Mal, wenn ich da bin, dann rumführen.
Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Genau. Ja, das ist sozusagen das generelle Update. Dann, was ich ganz amüsant fand, war, ich weiß nicht mehr, was war, ich glaube jetzt Anfang der Woche oder so oder Ende letzter Woche, gab es einen kleinen Gender-Shitstorm, sage ich mal, in der Medizin, weil einer einen Artikel verfasst hatte, sozusagen nach, also ich weiß nicht mehr genau, wie der offizielle Titel war, aber sag ich mal, frei zitiert war der Titel Rettet die Männerquote die Medizin. Weil der dann eben dargestellt hatte mit irgendwelchen Daten von irgendwelchen offiziellen Statistiken vom Bundesamt für Statistik, dass eben in den ganzen Führungspositionen und die ganzen Lehrstühle und so weiter alle von Männern besetzt sind und eben aktuell im Studium die Durchschnittsfrauenquote so bei 70% liegt und dass das sozusagen später mal ein Problem werden würde, dass so viele Frauen, wie er in Anführungszeichen selber gesagt hat, auf der Strecke bleiben. Und da gab es dann eben einen großen Aufschrei, wie er denn das verfassen könnte, weil das Problem ist oftmals wirklich halt einfach, dass die Frauen nicht auf der Strecke bleiben oder keine Lust drauf haben, sondern dass die eben wirklich es schwieriger haben, in diese Position einfach reinzukommen, weil viele einfach auch aufgrund von Kinder und Familie Teilzeitmodelle oft zumindest zeitweise haben und dass denen dann durch einen, sag ich mal, Karrieredurchstart Richtung Lehrstuhl oder sowas dann eben verbauen und das dann irgendwie negativ in Lebensläufen angesehen wird und sowas. Wobei ich glaube, das wird sich generell auch ändern, weil zumindest jetzt in meinem praktischen Jahr habe ich gesehen, dass es halt auch immer mehr Männer gibt, die eben auf Elternzeit oder Teilzeit oder sowas dann gehen und auch generell wesentlich mehr Wert auf die allseits bekannte Work-Life-Balance setzen. Von daher, also wurde das Ganze dann auch wieder relativ schnell relativiert, aber das war ganz, ganz lustig. Ich hab mir diesen Artikel von dem da ursprünglich durchgelesen und dachte mir so, ist ganz nett. Aber ich sehe schon die Flutwelle ankommen.
Das hat er sich wahrscheinlich bei auf Enter drücken auch gedacht. Also, grabs Popcorn. Aber da ist was Wahres dran. Auch genau das, was du gesagt hast. Ich habe das in der Industrie jetzt auch gerade bei uns in den Berufen gemerkt. Das ist halt auch ganz oft. Mein Chef ist nämlich auch als der Vater geworden. Es ist ja nämlich genau in der Zeit, als ich da war. Der hat sich halt auch ein halbes Jahr quasi freigenommen. Und dann haben sie auch so eine Europa-Tour gemacht, quasi als der Kleine dann soweit war, dass man das damit machen könnte. Und da seine Frau auch arbeitstätig ist, haben die sich auch quasi dann die Elternzeit 50-50 geteilt. Und er hat das auch sehr gerne gemacht, weil das war immer so, die wollten immer unbedingt Kinder haben. Und dann hat er das auch sehr gerne gemacht. Und das ist so das, was ich mitgenommen habe, dass das eigentlich, dass dieses grundsätzliche Rollenbild einfach, Gott sei Dank, nicht mehr haltbar ist. So.
Ja.
Und das, bei uns ist es genau nämlich andersrum das Problem. Dann sagt man immer, auch in ingenieurstechnischen Berufen brauchen wir eine Frauenquote. Das ist ja auch gut und richtig so. Das einzige Problem ist, wenn wir auf 30% Frauenquote kommen würde, dann würde man bei uns wahrscheinlich schon in den Studiengängen sagen, oh mein Gott, was ist denn hier los? So viele Frauen oder sowas. Da sind wir weit von entfernt. Und das Problem ist, dieses Verhältnis änderst du ja nicht durch eine Frauenquote später in den Berufen.
Nee, eben.
So, und dann, also du hast halt dann zwar auch genug Frauen, die das vielleicht auch machen wollen, aber du hast auch genauso viele Frauen, die halt eben vielleicht für ein Teilzeitmodell voten oder sowas, und dann würdest du damit die Menge der Frauen für die Führungsposition nochmal reduzieren. Und dann wird's irgendwann eine ziemlich enge Kiste, wenn so eine Firma dann halt sagen muss, wir müssen gesetzlich da jetzt eine Frau auf diese Position hieven. Wir haben aber keine, was sollen wir tun?
Wir haben aber keine.
Was machst du dann? Nimmst du dann irgendjemanden, den du hast, und bezahlst den, setzen sich einfach nur dahin oder wie? Das ist ja auch keine Lösung.
Nee.
Von daher, also gut, vielleicht ziehen wir uns damit jetzt auch wieder. Kann ja jeder seine eigene Meinung zu haben oder nicht. Aber ich arbeite, wenn ich mit Frauen arbeite oder sowas, dann sind das auch alles genauso gut qualifizierte Leute und sowas. Und ich finde es den Leuten vollkommen unfair gegenüber, dass man denen eine quasi eine Quote zumutet. Also ich habe mit denen auch darüber gesprochen, die sagen, das sind vielleicht auch Frauen, die halt auch, Achtung, Wortspiel, ihren Mann stehen können und viele ihrer männlichen Kollegen einfach unterm Scheffel haben.
Ja.
Für die ist das, glaube ich, eher ein Nachteil, wenn sie eine Frauenquote haben, weil dann jeder, du wirst halt so ewig dieses Stigma, Quotenfrau, vor allen Dingen, wenn du eine Frau unter 50 Männern bist, dann sagen, ja, die ist nur ja wegen der Quote.
Ja, genau, das stimmt.
Obwohl sie das vollkommen verdient hat. Ja, aber ich glaube, das ist so eine Never-Ending-Story. Aber wenn du da immer was gegen sagst, hast du gesagt, du Ola Chauvinist! Wo ich das gar nicht meine.
Nee, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst und ja, ich bin mal gespannt, inwiefern sich das in der Medizin ändert oder auswirken wird, weil weil eben generell alle mehr Wert darauf legen, auch was vom Leben zu haben und die Medizin ist einfach, zumindest aktuell, wie sie aktuell betrieben wird, mit der ganzen Leistungsorientierung und der Kalkulation alles spitz auf knapp mit den Finanzierungen und so weiter, einfach eine Branche, sage ich mal, die nicht viel Spielraum für solche Sachen bietet aktuell. Aber
ich glaube, da haben wir uns beide Jobs ausgesucht, die
ja,
wo man aufpassen muss, dass man davon nicht aufgeschnupft wird.
Ja. Ja. Aber genug dazu. Was mir noch aufgefallen ist, einfach durch Zufall, weil ich da jetzt letztens dran gedacht habe, wir kennen uns schon verdammt lange, mein Freund.
Ach was,
wie kommst du da drauf? Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass wir uns jetzt eigentlich ja im August mehr oder weniger, ich weiß nicht mal genau, wann wir eingeschult wurden, weil wir haben uns ja wirklich bei der Einschulung in die erste Klasse das erste Mal getroffen, so, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Das muss ja auch irgendwann im August gewesen sein. Und das ist dann jetzt diesen August genau 20 Jahre, also 2 Jahrzehnte
stimmt,
her.
Stimmt, ja. Krass.
Also das ist echt...
Ja.
Ja, nicht schlecht.
Gibt wenig Leute, die ich länger kenne.
Bei mir gibt es keinen, den ich länger kenne, also. Um genau zu sein. Außer meine Eltern jetzt logischerweise,
ja.
Aber die zählen nicht.
Die zählen nicht, ja. Ja, krass. 2 Jahrzehnte. Wenn die 25 voll machen, können wir ein Vierteljahrhundert sagen, dann haben wir einen Grund.
Yay!
Yeah, gibt es da nicht irgendwie goldene Hochzeit oder sowas?
Yeah!
Dann gehen wir schick essen oder so.
Oh ja, das machen wir. Das schreibe ich mir nachher in den Kalender. Das machen
oh nice, das wäre so geil.
Nee, das wäre echt cool.
Ja, und immer noch genauso viel Blödsinn im Kopf.
Ja, auf jeden Fall. Das hat sich nichts geändert eigentlich.
Ja, aber ist doch schön.
Nee, aber gut, das ist mir auch aufgefallen.
Ja,
irgendwie. Du bist auch so ziemlich die einzige Person, mit der ich mich überhaupt nicht streiten kann, aber mit der ich mich noch nie wirklich ernsthaft gestritten habe, so retrospektiv.
Das stimmt. Stimmt.
Wir haben uns eigentlich nie wirklich gezofft. Ich meine, wir hatten schon immer mal irgendwie Meinungsverschiedenheiten oder so, aber das war dann eigentlich...
Mit einem Schüppchen mal aufs Kopf und dann ist wieder eingenordet.
Ja. So wirklich so getreu dem Motto, meine Meinung steht fest.
Nerv mich mit deinen Fakten nicht. Nee, genau. Das stimmt schon. Ja, krass. Wir werden alt.
Ja,
es ist mir jetzt wieder an meinem Geburtstag aufgefallen.
Das ist mir auch jetzt hier beim Aufbauen und Umräumen aufgefallen. Mir tat irgendwann echt der Rücken weh.
Ach komm, jetzt tu nicht so. Ja, krass. Ja. 2 Jahrzehnte. Ich finde das immer, wenn das ein Fünfteljahrhundert. Ne? Ja, aber das ist immer noch so.
Wenn man jetzt, damals, als wir noch klein waren.
Das ist aber genauso, wenn du dann immer so sagst, so... Mitte 2007, 2008 oder sowas. Oh, das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Ich das nachdenke, ja. Wow, 15 Jahre.
Ja, das ist echt
Wahnsinn. Das ist schon alles ziemlich lange her. Ja, wie ich auch immer noch eine sehr präsente Erinnerung habe, 11. September 2001.
Genau das wollte ich auch gerade sagen. Ich werde nie vergessen, wie du mal warst, einfach da zum Spielen und dann deine Mutter dich abholen kommen wollte und dann zu meiner Mutter gesagt hat, hast du schon gesehen, das mit den World Trade Center im Fernsehen? Meine Mutter so, nee, was denn? Und dann haben wir noch die Nachrichten angemacht
und
dann locker noch eine Stunde davor und haben alles gesehen, wie
wieder
das zweite Flugzeug reingeflogen ist, wie die zusammengebrochen
sind und alles. Und ich hab's nicht gecheckt.
Ich auch nicht.
Ich habe es überhaupt nicht begriffen. Das ist mir bis jetzt noch...
Ich habe schon realisiert, dass es irgendwas Schlimmes ist, sag ich mal.
Aber nicht umrissen.
Überhaupt nicht die Tragweite oder was da jetzt genau los ist.
Mit 7 kann man da auch argumentieren. Ist das aber es ist mir immer noch bewusst, wie wenig ich das begriffen hatte. Ja, das stimmt. Ja, gut, schön diese Retrospektive. Wir gehen mal schön essen. Ja. Oh Mann,
feige. Ich kann die Folge jetzt schon beenden.
Ja, schön, okay. Das war's. Nee, Vielen Dank fürs Zuhören.
Was hast du denn heute Schönes mitgebracht?
Ich habe mitgebracht mal wieder was aus der Elektrotechnik. Ich habe die Evolution der Batterie, also die nächste Evolutionsstufe der Batterie mit dabei. Dann habe ich die berühmt-berüchtigte Kategorie Nepperschlepper Arschgeigen wiederbelebt. Ich habe nämlich aus, sagen wir mal, Universitätsmaterial eine Frage rausgesucht, die ich einfach mal stellen würde und dann bis zur nächsten Folge kann ich ja mal vielleicht mal ein paar interessierte Hörer, wenn sie Lust haben, können sie dazu sich eine Antwort ausdenken und die uns zukommen lassen. Sie denken,
ich muss mir wahrscheinlich auch eine Antwort ausdenken dafür.
Ja, natürlich. Ich gebe sogar Antwortmöglichkeiten. So gütig bin ich nämlich. Glaub aber nicht, dass es das einfacher macht.
Multiple Choice bin ich ja als Mediziner eigentlich sehr gut trainiert.
Ja, das ist auch absolut nicht meine Aufgaben. Da gibt es 5 Antwortmöglichkeiten und du denkst, fuck, 2 davon sind richtig.
Ja, das habe ich mir auch schon oft gedacht. So
Mehrfachnennungen sind möglich. Ihr Arschgeigen.
Im praktischen Jahr, wenn mich dann irgendwie ein Oberarzt oder so irgendwas gefragt hat, war so oft, dass ich mir gedacht habe, so, kriege ich 5 Möglichkeiten, dann finde ich die richtige.
Schön, das ist ein grundsätzlicher Unterschied zwischen unseren Studiengängen. Wir werden bei sowas werden wir total überfordert. Das ist wir haben nicht so viele Multiple-Choice-Klausuren, aber da ist dann immer drin und du rechnest irgendwas dann rum, guckst dann in die Antwortmöglichkeiten und es ist keins davon.
Was ist jetzt am wenigsten falsch von den Sachen, die ich ankreuzen
kann? In Mechanik habe ich so tatsächlich meine Antwortmöglichkeiten gewählt. Mechanik war nämlich eine von den Multiple-Choice-Klausuren. Und dann, wenn du da musstest du halt auch rechnen und dann hast du immer was rausbekommen. Dann konntest du irgendwann nur geben, so irgendwas mit Cosinus muss es sein. Und dann suchst du nimmst du dir das halt mit Cosinus. Man kann jetzt über die Lehre, was das für die Lehre bedeutet, kann man da jetzt streiten.
Ja, das stimmt.
War aber recht erfolgreich. Ja, und dann habe ich als Diskussionsthema noch einen Wunschfrei. Also Wunschfrei heißt das Thema.
Wunschfrei?
Ja, ja, ist mal was anderes.
Da bin ich ja echt mal gespannt.
Ja, und dann, ich habe mich diesmal wieder um den Rauskehrer gekümmert.
Ja, natürlich. Sehr schön. Natürlich.
Natürlich. Und du so?
Ich habe kein Gespiele noch für zwischendurch, sage ich mal. Ich habe einfach nur als erstes Thema, das habe ich genannt, knuspriges Erbgut.
Lecker.
Und dann das Diskussionsthema ist bei mir eigentlich kein wirkliches Diskussionsthema, aber das fand ich ganz, ganz lustig eigentlich und interessant, dass sowas geht, sage ich mal, oder dass... Eigentlich muss man eher sagen, dass man meint, dass sowas geht, weil also ich weiß jetzt nicht, wie zuverlässig das Ganze ist. Aber ich wollte es auf jeden Fall erzählt haben und das Thema habe ich The Raven is Dead genannt.
Entweder geht es um Zauberei oder irgendein Profi-Wrestler ist gestorben.
Weder noch.
Dann habe ich keine Ahnung. Weiß gar nicht, ob es The Raven gibt, aber das hört sich irgendwie an, entweder ein Zauberer oder irgend so ein Wrestler.
Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber es gab doch diesen bei The Next Uri Geller, Vincent Raven.
Ach du jemand, der Typ mit dem Vogel in Zweikörperreihe.
Ja, buchstäblich.
Ja. Hat Stein, Schalosch, ja, ja. Klassiker.
Gut, wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde lang gelabert, ohne wirklich Inhalt. Jetzt kommen wir mal zu Potte und du fängst an.
Ja, natürlich, wie auch immer. Also, Batterie-Evolution. Wir hatten ja schon mal vor ein paar Folgen, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe das auch nicht nachgeguckt, welche Folge das war, ist ja vollkommen irrelevant. Da haben wir über die verschiedenen Batteriezellen gequatscht, die es so gibt. Und ich habe darüber mal was erzählt. Ich glaube, das war ein Diskussionsthema sogar. Und mir ist jetzt tatsächlich ein Paper über den Tisch gelaufen quasi. Von der University of Texas at Austin, also aus the United States of and from America, jetzt auch brandneu, 7. Juli 2020, mit dem Titel New Room Temperature Liquid Metal Battery could be the path to powering the future.
Gallium.
Bitte was?
Nur wegen Raumtemperatur und flüssiges Metall.
Ja.
Da kommt mir als erstes Gallium in den Kopf.
Das ist auch korrekt. Das ist auch da drin.
Ja, siehst du?
Und dazu muss ich vielleicht ein bisschen aus. Jetzt denken sich ja alle erstmal, was? Liquid Metal Battery, also Flüssigmetallbatterien. Das ist tatsächlich, wo man sagen würde, momentan so der neue Shit. Weil das alle, die ich das letzte Mal hatte, waren sogenannte Solid-State-Batterien, also Feststoff-Batteriezellen. Auch wenn das Elektrolyt, was da drin ist, zum Beispiel in diesen Pouchzellen halt flüssig ist, aber Anode und Kathode, also die Materialien, okay, ja, zwischen denen die Potenziale aufgebaut werden bei den Batterien, waren immer aus Fest oder sind bisher immer aus Feststoffen so gewesen bei allen Batterien, die man so im herkömmlichen Bereich kommt. Tatsächlich sind diese Flüssigmetallbatterien jetzt nicht vollkommen neu, aber die wurden immer in anderen Anwendungsfällen benutzt, weil was ist das Coole an diesen Flüssigkeitsbatterien? Die haben eine sehr, sehr hohe Energiedichte, nämlich ungefähr 130, Moment, die haben eine sehr hohe Stromdichte, Achtung, jetzt habe ich mich selber da benannt, nämlich 130 Kiloampere pro Quadratmeter. Das ist eine ziemlich weirde Einheit, aber es geht da halt...
Vor allem, mir sagt das jetzt überhaupt nichts, ob das viel ist oder nicht.
Es ist wirklich viel, also die können einen sehr hohen Strom stellen, was ja eigentlich ziemlich gut ist, weil wir wollen ja eigentlich sehr dichte Energiespeicher jetzt mit der Alpha, ob wir jetzt unsere technischen Geräte, also Smartphones damit haben, wir wollen die immer kleiner bauen, aber die müssen auch gleichzeitig immer mehr können. Die kriegen immer fancigere Formen. Elektromobilität, ganz zu schweigen davon, vor allen Dingen dafür ist nämlich Hochstrommaterialien sind dafür, weil wir ja da auch, wenn du mal aufs Gas drauf latscht, dann musst du ja schnell hohe Ströme stellen können, naja, damit du voran kannst. Beim Smartphone jetzt eher nicht so, weil da hast du ja eher so einen quasi statischen Energieverbrauch. Vielleicht mal so kleine Peaks drin, aber das ist ja dann auch eher vernachlässigbar. Also wäre das eigentlich ganz cool. Das Problem ist, wie du schon gehört hast, mit diesen Flüssigmetallen ist immer, um Flüssigmetalle hinzubekommen, braucht man relativ hohe Temperaturen. Weil man das vorher nimmt, also bis zu diesem Paper halt immer mit halt auch mit Natrium, also da gab es sogenannte Natrium-Bismut-Zellen, da hatte man dann halt einmal Natrium und Natrium-Bismut als Legierung und das halt von einem Elektrolyt getrennt, das sind meistens auch aufgeschmolzene Salze, die quasi, und das kippst du alles aufeinander und durch die Dichte unterschieden, Schiede, hast du das halt wie, wenn du halt Flüssigkeiten verschiedener Dichte so übereinander kippst, wie in einem ist der Tequila Sunrise zum Beispiel. Und nicht die Schichten.
Ja, oder einfach Wasser und Öl.
Ja, das zum Beispiel auch. Dann sortiert sich das halt. Und dann hast du halt quasi eine Batteriezelle. Hast eine Anode, eine Kathode und dann hast du dann Potenzial zwischen. Und bisher hattest du halt immer nur eben diese Materialpaarung, die relativ viel Energie und hohe Temperaturen, nämlich so um die 250 Grad gebraucht haben, damit die halt flüssig bleiben. Ist zum einen ja nicht so cool, weil du musst da ja auch Energie reinstecken, damit das dann so bleibt. Zum anderen möchtest du das ja auch elektrisch isolieren.
Nee. Du brauchst einen Isolator, der die Temperatur hält.
Exakt. Ist auch nicht ganz so trivial. Und deshalb haben die sich für mobile Anwendungen eher disqualifiziert. Also du möchtest halt auch kein 250 Grad heißes Smartphone oder 250 Grad heißes Auto haben. Das möchtest du
eher. Auch im Winter?
Schön mit Boden halt. Ja, du musst die Energie ja irgendwo herbekommen, ne? Und deshalb sind die eher für statische Anwendungen, also für Energiespeicher oder so Pufferspeicher, die halt auch hohe Ströme brauchen, die du aber statisch in irgendwelche Hallen oder irgendwelche Keller bauen kannst. Dafür hatte man das halt benutzt, weil du kannst das an Stromnetz irgendwie anschließen und damit heizen oder weiß ich was, machst einen Gasbrenner drunter, weiß ich nicht. Aber da kannst du halt Energie zuführen und auch die Temperaturen überwachen und sowas. Das funktioniert da alles besser. Trotzdem haben da die Wissenschaftler immer schon gerne ein Auge drauf geworfen, weil halt aufgrund der hohen Stromdichte und Energiedichte damit, das doch für die neuen Anwendungen doch noch ein neuer Weg wäre, wie man da quasi ein neues Konzept finden könnte, ohne Lithium-Ionenzellen und halt da ein bisschen quasi einen Vorsprung sich erarbeiten könnte. Und jetzt ist es denen nämlich an der Universität Austin gelungen, so eine Flüssigmetallbatterie zu produzieren, die ungefähr bei 20 Grad Celsius funktioniert, also flüssig ist. Das ist ja quasi ganz normale Raumtemperatur. Ja. Und zwar benutzen sie da eine Anode aus Natrium, eine Natriumlegierung wieder, wie es auch schon da war, und einer Galliumkathode. Mit auch wieder halt einem Elektrolyt. aber das halt alles bei 20 Grad statt bei 240, 250 Grad. Hatten sie dadurch die Downside, dass die Zellspannung nur noch bei ungefähr einem Volt lag. Das halt ja jetzt relativ wenig. Aber du kannst es halt benutzen. Wobei ich da jetzt auch schon wieder sagen würde, im Winter hast du halt auch keine 20
Grad. Das wäre nämlich auch mal das Nächste gewesen. Also ich meine, ja, prinzipiell wesentlich besser nutzbar und brauchbar, weil halt bei normaler Raumtemperatur in der Regel anzuwenden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ans Handy denke oder eben ans Auto, die erfahren ja doch durchaus regelmäßig auch kühlere Temperaturen.
Ja. Dazu haben sie sich aber dann auch schon gleich geäußert und gesagt, das ist das Ergebnis von 3 Jahre Forschung und Arbeit da dran. Allerdings wäre es halt noch denkbar, wenn du das halt weitermachst, einfach, dass du Materialpaarungen findest, die bei noch niedrigeren Temperaturen halt funktionieren. Das ist halt Werkstoffkunde einfach. Und bei der Werkstoffkunde ist, ich weiß nicht, das Coole und das Frustrierende, du kannst da nichts extrapolieren, gerade bei Legierung oder so. Das ist ja,
einfach ausprobieren.
Ja, ich habe ja mal ein Praktikum beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gemacht in der Materialphysik und da hat man mir das dann auch so erklärt, so, jo, wir haben hier zwar, du hast so Schmelzkurven halt von Legierungen, dass du halt ungefähr weißt, was für Gefügebildungen die wo macht und da kannst du dann auch verschiedene Eigenschaften von ableiten, aber letztendlich musst du die verschiedenen Kombinationen aus verschiedenen Metallen mit verschiedenen Prozentsätzen ausprobieren, wenn du was Neues machst. Das heißt, du etablierst dich da zu Tode. Weil du kannst ja nicht nur 2 Metalle zusammen legieren, du kannst ja beliebig viele zusammen legieren mit verschiedenen Zusammensetzungen. Also viel Spaß dabei.
Wenn ich bedenke allein, wie viel Zusätze oder wie viele verschiedene Metalle in so einem, sag ich mal, stupiden, rostfreiem Edelstahl vom Küchenmesser drin sind, ja.
Das hat auch sehr lange gedauert und da arbeitet man ja auch immer noch. Da bei Werkzeugstellen geht das auch immer weiter. Immer weiter, ja. Dass du da also quasi höhere Festigkeit bei höherer Zähigkeit, damit das halt nicht bricht. Das sind halt Werkstoffeigenschaften und also da kann man sicherlich noch mehr machen. Aber 20 Grad ist halt jetzt schon ein enormer Durchbruch im Gegensatz zu 250. Vielleicht kann er es dann nochmal so zusammenfassen. Was sind die Vorteile und die Nachteile davon? Also du hast nämlich vor allen Dingen bei den Materialien, wenn du halt nur Natrium und Gallium, das ist halt eigentlich relativ günstig alles. Es ist einfach zusammenzubauen, weil das halt Dichteprinzip. Du musst halt nicht über den Lithium-Ionen-Zellen, mit so einem speziellen Stecker ganz vorsichtig, dass da nichts bricht, nichts bröselt, nichts beschädigt ist. Sondern du kippst die einfach so blub, 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 blub übereinander. Das sortiert sich ja dann von alleine durch den Dichteunterschied.
Flasche 1, Flasche
2. Ja. Und
Grad rein.
Was man da sich auch schon vorstellen kann, das ist sehr einfach skalierbar. Ob du jetzt halt so eine Badewanne nimmst und zusammenkippst oder halt nur so das so klein, ganz, ganz klein machst, das ist halt egal.
Aber das wollte ich auch noch fragen, dadurch, wie gesagt, dass es eben Liquid ist und sich eben nur aufgrund der Dichteunterschiede trennt, wie werden das, wenn du so ein Ding jetzt, sag ich mal, in ein iPhone einbaust? Ja, ich meine, also du schüttelst jetzt dein iPhone nicht zwangsläufig, aber ich meine, du bewegst es halt schon. Hm. Also wie signifikant sind da die Dichteunterschiede und wie einfach ist das Zeug mischbar,
sag ich mal? Sagen wir mal so, wenn du es drehst, hast du ja sowieso, irgendwo musst du den Kontakt hier abgreifen. Entweder müsstest du so gyroskopisch lagern, dass sich das immer mitdreht, aber es gibt da ja auch andere Lösung, zum Beispiel, also letztendlich hast du das gleiche Phänomen, also bei Formel-1-Autos ist mir das klar, also generell bei Rennautos, hast du das mit dem Sprit. Damit der nicht hin und her slusht immer in den Kurven, weil das eine Flüssigkeit ist, vor allen Dingen, wenn du dann ja noch halb voll bist oder sowas, gibt es ja spezielle, also sind die Tanks immer mit Schaumstoff gefüllt.
Ja, das
stimmt. So, dass sich das nicht hin und her bewegt. Das könntest du so nämlich auch machen, dann könntest du nämlich das hin und her, das vor allen Dingen das Slushen verhindern. Aber ja, das könnte ein ziemliches Problem sein. Aber man darf ja weiterspinnen.
Das stimmt. Ich stelle mir gerade so vor, irgendwann werden die Smartphones alle kleine Kugeln, nur weil in der Mitte gyroskopisch der Akku aufgehängt werden muss. Da fällt der Akku dann einen Monat.
Tatsächlich ist das auch eine große Stärke davon. Die theoretische Lebensdauer, also wenn du jetzt nur auf den Verschleiß guckst, ist um ein Vielfaches höher als bei den Lithium-Ionen-Zellen oder sowas, gerade weil sie halt mechanisch so belastbar sind. Also weil du so eine Lithium-Ionen-Zelle, wenn du die halt so ein bisschen bröselst oder sowas, dann sind
knack
die...
Und
ja, nicht.
Und eine kleine
nee, das noch nicht mal. Also das reicht ja schon, wenn du die Anode und die Kathode, die sind ja dann auch so beschichtet. Wenn die Beschichtung da halt einfach abbröselt, okay, dann ist die nicht kurz geschlossen, aber ihr Potenzial, also ihre Kapazität verringert sich massiv. Und das ist halt dann ist sie halt auch kaputt quasi und leistet dann nicht mehr. Und das passiert da halt nicht, weil du halt immer diese Flüssigkeit hast. Und weil du hast halt eine ziemlich große Oberfläche, ist halt eine Flüssigkeit. Du hast ja nicht diese Materialschichten, die halt irgendwie so aneinander liegen mit dem Elektrolyt dann, sondern du hast halt perfekte Oberflächen.
Ja, das stimmt.
Dadurch, dass sich das alles sortiert.
Ja, spannend.
Ja. Ja. Das war es eigentlich. Mit mehr wollte ich da eigentlich gar nicht ärgern. Da war natürlich noch sehr viel so technisches Klein-Klein, was sie dann da halt mit diesen Schmelzkurven und sowas, mit den ganzen Legierungen. Das ist harte Werkstoffkunde. Wer das interessiert, kann sich das gerne auch reinziehen. Es gibt dazu auch ganze Tabellenbücher von Legierungen, dass man halt so Good Guesses machen kann. Aber das ist ja auch, das kennt man ja auch von den normalen Batterien. Da hat sich ja auch über die Jahrzehnte immer neue Materialpaarungen entwickelt. Das wurde immer weiter verbessert. Das wird auch ständig verbessert. Und das wird hier sicherlich auch weitergehen. Aber das ist schon, finde ich, eine sehr interessante Sache.
Ja, ja, auch wenn du allein schon bedenkst, also in dem ersten Laptop, den ich hatte, der wog gefühlt 10 Kilo und der Akku war so dick und so groß wie so ein Dirke Weltatlas.
Nickel-Cadmium-Akku.
Ja, genau. Und heutzutage musst du bei den, was weiß ich, bei den MacBooks oder so schon aufpassen, dass sie dir nicht in der Hand durchbrechen, so dünn werden sie gebaut.
Ja. Ganz geschweige denn, früher war das auch vollkommen, na gut, wir waren noch in der Schule mit Asbest. Und Cadmium-Akkus, das war vollkommen unbedenklich früher.
Klar.
Ja. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht.
Du mich weißt, mach dich nicht heiß.
Ja, richtig.
Ja, ich bin auch gespannt. Aber spannend. Ja, habe ich noch gar nicht. Ich meine, also. Gibt's auch schon irgendwie Versuche mit Quecksilber oder so? Wenn ich so an Liquid Metal denke, wäre das für mich eigentlich das Naheliegendste.
Ja, wegen der Temperatur sicherlich. Aber das funktioniert halt leider nicht so gut von dem Potenzial. Das ist ja letztendlich, warum nimmst du die Metalle, die du immer, du brauchst ja immer metallisches Potenzial. Letztendlich muss ja ein Element ein Elektron abgeben und eins muss es wieder aufnehmen. Und deshalb sind die Elemente links und rechts möglichst weit in der
Periodensystem. Ja, stimmt. Quecksilber ist wirklich ziemlich in der Mitte.
Ja, weil die, also das Natrium ist ja ein Alkalimetall. Das ist ja, hat ja ein freies Elektron, was es so da in einer nicht gefüllten Schale rum ist. Und deshalb ist es sehr keen quasi, also sehr willig, das abzugeben, damit es einen edelgasgleichen Zustand erreicht, nämlich mit einer gefüllten... Moment, nee, Natrium ist ganz oben, ne? Ich habe das Periodensystem. Also es möchte Edelgaskonfiguration, ob es jetzt eine leere Schale oder halt eine volle dann hat. Aber das würde dann halt eins abgehen. Also dann könnte es die es angefangen hat, ist dann halt leer. Und das an die andere Seite nimmt dann das eine wieder auf und ist auch glücklich, weil es dann auch Edelgaskonfiguration hat, weil es die Schale voll hat. Und so eine Kombination brauchst du. Und das würde bei Quecksilber recht schwer werden.
Schön, haben wir auch noch ein bisschen Basic Chemie wiederholt.
Oh Gott, du bist ja voll verkackt.
Nö, wieso, war alles richtig.
Ich glaube, weil wir keine Ahnung haben davon.
Nee, also Natrium ist, glaube ich, ganz oben sozusagen. Aber das hat dann ja, wenn es sozusagen das eine abgibt, hat es ja die Edelgaskonfiguration von Helium, wenn ich mich nicht irre.
Sozusagen. Ja, ist ja aber auch in Ordnung.
Naja, eben, genau. Also von daher war das ja alles richtig, was du gesagt hast.
Ja, Jens ist doch hier unser... Also
genau, stimmt.
Und Jens, der Komponist unseres Intros, der promoviert doch sogar in dem Kram.
In dem Kram.
Chemie.
Ja.
Ja, Ja, erzähl schön. Uns was über knuspriges Erbgut, was wir, also, dass wir dann mit so einer Batterie frittieren können.
Genau. Nee, mein Paper, beziehungsweise mein Thema knuspriges Erbgut, das habe ich einfach nur logischerweise witzeshalber so genannt, weil es um das CRISPR-Cas-System geht. Es war einfach nur ein ganz plattes Wort.
Ja, aber cool, das, da hätten wir schon viel früher was machen. Das habe ich mich auch schon, da hat jeder, ja, glaube ich, so halb Wissen drüber, aber...
Ich habe tatsächlich dieses Thema, das hatte ich ganz zu Anfang, als wir angefangen haben hier mit dem Podcast, hatte ich mir schon mal rausgesucht gehabt und habe das dann irgendwie auf Halde gelegt, mehr oder weniger. Und ich hatte wirklich jetzt überhaupt nichts Aktuelles gefunden, was ich, sage ich mal, ansprechend fand. Und da habe ich das einfach jetzt mal reaktiviert, weil das Ganze ist nämlich auch von November letzten Jahres, also nicht so richtig aktuell. Aber ich meine, die Forschung und das Grundsystem, das wird ja immer weiter benutzt und
das ist auch
optimiert. Von daher ist es eigentlich nie, sage ich mal,
alt. Die Genschere aktuell. Ist doch ein immer aktuelles Thema.
Genau. Also erstmal so generell, was ist überhaupt CRISPR-Cas? Wie funktioniert das sozusagen? Weil das ist nämlich, das kommt nämlich ganz ursprünglich, ist das eigentlich ein Abwehrmechanismus von Bakterien gegenüber Viren. Weil nämlich, also es gibt ja diese sogenannten Bakteriophagen, das sind halt Viren, die Bakterien eben krank machen können, sage ich mal in Anführungszeichen. Und ein Virus funktioniert ja letztendlich so, dass es sich mit der Zelle, egal jetzt ob menschlich, tierisch oder eben ein Bakterium, verbindet, das in sich enthaltene Erbgut in das Erbgut der Wirtszelle einschleust und dadurch dann sich selbst von der Zelle herstellen lässt, und wenn dann die Zelle genug hergestellt hat, stirbt sie halt einfach, weil das Virus den Zellmetabolismus gekapert hat und eben geschädigt hat. Und Bakterien haben eben dieses CRISPR-Cas-System als Schutz einfach davor, weil dann nämlich dieses CRISPR ist ein DNA-Abschnitt, muss man sagen, in dem Erbgut von Bakterien. Da gibt es verschiedene CRISPR-Abschnitte und fremde...
Ist das ein Akronym?
Mit Sicherheit, ich habe es nicht nachgeguckt. Kannst du ja, werde ich erzählen.
Ja, mache ich.
Und du hast dann eben diese CRISPR-Abschnitte, wie gesagt, und die eingeschleuste Viren-DNA wird dann in dieses, also wird meist, wird vor diese CRISPR-Region eingebaut und dann von RNA-Polymerasen abgelesen, wodurch du dann eine CRISPR-RNA bekommst, die eben zu einem Teil aus einem Teil von dieser Viren-DNA besteht und einem Teil eben dieser CRISPR-DNA. Und du grinst und nickst und du hast was gefunden,
glaube ich. Ja, ich habe genau das gefunden, was du gerade nämlich erklärt hast. CRISPR steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen.
Sind sich wiederholende Abschnitte in der DNA, also so wie das halt gerade
kann. Und vor diese Abschnitte wird, wie gesagt, die Fremd-DNA dann eingebaut. Die wird dann wiederum abgelesen und in eben so eine CRISPR-RNA umgeschrieben, weil RNA ist ja immer die Botenabschrift in Zellen, sage ich mal. Und diese CRISPR-RNA, die da abgelesen wurde, die eben zu einem Teil aus diesem wiederholenden Sequenzen, die ganz normal in dem Erbgut von den Bakterien vorkommen und eben dieser Kombination mit der Viren-DNA, kombiniert sich dann noch mit einer sogenannten Tracer-RNA. Das sieht ganz fancy aus, das Molekül, da kann man sich mal angucken, kann man eigentlich relativ
einfach googeln. Oh ja, das Bild von diesem CRISPR-Abschnitt, das sah auch ziemlich wüst aus.
Und die Kombination aus der CRISPR-RNA mit der Tracer-RNA bildet dann letztendlich einen festen Komplex, sage ich mal, miteinander. Und dieser feste Komplex, der wird dann von dem Cas9-Protein sozusagen erkannt und als Matrize genutzt. Und diese Matrize wird dann letztendlich an dem Erbgut von dem Bakterium entlang geschoben und geguckt, wenn das irgendwo passt, dann bedeutet das, dass da Viren-DNA ist, und dann wird da das Cas dort die DNA schneiden und zerstören, sodass die Viren-DNA eben nicht vervielfältigt
wird. Eigentlich wie so ein Kinderspiel, da wo man die Form immer reinmachen kann. So geht immer so quasi so lang, bis es dann passt. Oder genau, halt nicht passt in dem Fall.
Genau, und wenn, also wenn es eben passt, dann wird geschnitten und dadurch ist es halt sehr spezifisch einfach, ja, und deswegen halt auch Genschere genannt. Und das Schöne daran ist eben, dass es nicht nur bei, also ich meine, DNA ist DNA, ist jetzt letztendlich egal, ob das in einem Bakterium oder in einer menschlichen Zelle vorkommt. Und deswegen ist es eben auch ganz einfach auf den Menschen übertragbar. Und deswegen ist
ganz
es
ganz einfach, in Anführungsstrichen. Ja.
Deswegen ist es eben so interessant für die Forschung, weil dadurch, dass du eben dieses sehr spezifische Schlüssel-Schloss-Prinzip hast, du wirklich sehr genau bestimmen kannst, wo du da dein Gen schneidest oder die DNA generell. Und das kann man dann eben nutzen, um entweder, sag ich mal, ganz stupide die DNA zu schneiden und dadurch dann zu zerstören und die Zelle, sag ich mal, zu zerstören oder zu töten. Im Prinzip, wie das bei den Bakterien vorgesehen ist auch. Oder du kannst es eben auch, wenn du es noch leicht abänderst, es gibt nämlich nicht nur dieses Cas9-Protein, sondern eben ganz viele andere, die alle eine ähnliche Funktionsweise haben. Und da kannst du dann auch zum Teil die DNA einfach nur einschneiden, sage ich mal, und da dann andere Abschnitte einfügen, wenn du möchtest.
Ja, wenn du sie ja nicht zerstörst halt. Ne?
Genau, mit CRISPR-Cas werden heute schon eben gerade bei Versuchstieren eben gezielt Sequenzen geschnitten, um da irgendwelche Gene oder Genabschnitte einzufügen in das ganze System. Und das ist insofern so genial oder hat so gerade am Anfang so hohe Wellen geschlagen, weil man muss sagen, bisher war die Genforschung eigentlich eher durch Rückschläge geprägt. Also man,
oh Gott.
Also wenn man das jetzt, sage ich mal, von den Kinderschuhen an aufschlüsselt, dann fing das ja letztendlich damit an, dass das menschliche Erbgut entschlüsselt wurde. Und das war zwischen 1990 und 2001. Haben ungefähr 1000 Wissenschaftler in 40 verschiedenen Ländern daran gearbeitet, das menschliche Genom zu sequenzieren und zu entschlüsseln. Sequenziert ist es eben mittlerweile komplett. Also man hat es einmal komplett ausgelesen und digitalisiert, sage ich mal. Aber man weiß eben noch nicht, was alle Regionen bedeuten. Das
ist quasi wie ein alter Hieroglyphentext. Du hast ihn vor dir liegen, aber du kannst ihn nicht lesen.
Genau, aber wir sind eben auch dabei, es immer mehr zu verstehen. Es gibt nämlich die Datenbank Orphanet, heißt die. Und das ist eine Datenbank für seltene Erkrankungen, sage ich mal, oder seltene Syndrome. Und da sind Stand von diesem Artikel, den ich da eben hatte, also Stand letzten November letzten Jahres, sind da 6172 seltene Erkrankungen hinterlegt, von denen 71,9% genetischen Ursprungs sind.
Aha.
Was ja eine sehr hohe Anzahl, sage ich mal, einfach ist. Und deswegen hatte man schon sehr schnell und sehr früh eben die Bestreben, das Erbgut irgendwie eben zu manipulieren, dass man diese Krankheiten auch behandeln kann. Und die ersten Versuche dazu gab es 1972 tatsächlich, wo man versucht hat, mit Virusvektoren einfach eben DNA in Wirtszellen bzw. in menschliche Zellen eben einzuschleusen. Das wurde dann auch 1984 das erste Mal wirklich probiert und das hat auch funktioniert. Und die erste wirkliche Therapie damit war 1990. Da wurde nämlich ein vierjähriges Kind mit so einem Virusvektor behandelt, das eine schwere kombinierte Immundefekterkrankung hat, wodurch du im Prinzip, also die sterben super schnell, weil du einfach wirklich an normalem Schnupfen dann stirbst, weil du eigentlich kein funktionierendes Immunsystem hast. Und das ist eben auf einen Gendefekt zurückzuführen. Und da war es aber so, dass man nicht die Viren genommen hat, sondern man hat dem Kind im Prinzip die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, entnommen, hat die dann außerhalb des Körpers eben, also in vitro, mit den Viren behandelt und damit dann eben dieses Erbgut eingeschleust und dann dem Kind wieder zurück infundiert. Und das hat auch tatsächlich gewirkt und funktioniert, allerdings nur für mehrere Monate. und dann hat die Wirkung wieder nachgelassen, was einfach mit dem Lebenszyklus von den weißen Blutkörperchen
also zu tun dann hatte. Sind die quasi wieder falsch also die neuen hatten halt dann ja auch wieder das falsche Genom.
Genau. Und das hat man dann, also bei derselben Erkrankung hat man das Ganze nochmal gemacht, da aber mit einem Virus, was man direkt dem Kind gegeben hat, sozusagen, und nicht ex vivo einfach an die Leukozyten übertragen hat. Und das wurde an 5 Kindern 1999 und 2000 insgesamt, in den Jahren 1999 und 2000 wurde es an 5 Kindern durchgeführt, das Ganze. Und das hat prinzipiell auch funktioniert bei diesen 5 Patienten. Dann hat man allerdings 2003, also 3 Jahre später, festgestellt, weil die hatten nämlich als Trägervirus das murine Leukämievirus genommen. Und 2 von denen haben eben aufgrund des Virus dann eine Leukämie entwickelt. Also war der Vektor halt Pest, einfach nicht Cholera. Der... Ja, genau, nicht einfach der geeignetste. Und dann 1999 ist auch noch ein Kind dann verstorben an einem Multiorganversagen, einfach durch die Immunantwort gegen den Virus, den man damals da eingepflanzt hat. Also, sag ich mal, so Proof of Concept, aber nicht so wirklich befriedigend.
Ich halt wollte schon loslegen mit 5 Leute, was das für eine Probenstudie, also was wie das sind halt 5, ja. Aber wenn dann auch noch das Ergebnis so mau ist.
Ja.
Nee. Schwierig.
Ja, genau. Und deswegen war es dann zu dem Zeitpunkt auch so, dass im Prinzip überall die Gentherapie oder Gentherapeutika, die auf Erkrankungen für den Menschen gemünzt waren, eigentlich die Forschung komplett eingefroren wurde international und nur noch, wenn überhaupt, an Tiermodellen geforscht wurde. Und dann war es erstmal so Richtung Ende der 2000er, dass man wieder langsam angefangen hat. Und dann gelang der Pharmafirma Unicur im Jahr 2012 mit Glibera das erste Gentherapeutikum, und was eben auch zugelassen wurde. Und die haben dann es wirklich geschafft, mit diesem Therapeutikum, also es war für die Lipoprotein-Lipase-Defizit-Erkrankung, und das hat auch funktioniert und auch gut funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, das ist gut, dass es irgendwie funktioniert.
Und das wurde dann aber 2017 wieder vom Markt genommen, weil es sich anscheinend nicht gelohnt oder nicht wirtschaftlich gelohnt hat, das Ganze herzustellen wieder. Von 2012 bis 2017 gab es das.
Aber wissenschaftlich, wenn man sagt, es hat funktioniert, eine Rehabilitierung der Viren.
Ja. Ja. Und 2019 gab es dann auch noch mal eins, was zur Behandlung eingesetzt wurde von der Beta-Thalassämie. Das ist eine vererbbare Erkrankung des roten Blutfarbstoffs, der roten Blutfarbstoffzusammensetzung, sage ich mal, wodurch die zu wenig davon haben, also eine Anämie bekommen, was besonders im Mittelmeerraum häufiger, sage ich mal, vorkommt. Lustigerweise als Side-Fact aber eine geringfügige Immunität gegenüber Malaria, die er mitbringt.
Okay. Also nimmt man ja dann mal mit, ne? So.
Genau, nimmt man dann ja mal mit. Und da haben sie es eigentlich so gemacht, dass sie es wieder nicht mit einem Virusvektor oder so gemacht haben, sondern die haben den Patienten Stammzellen entnommen, die dann mit diesem Therapeutikum behandelt, dann im Prinzip wie vor einer normalen Stammzelltransplantation, bei denen einmal alle Stammzellen platt gemacht im Körper, einmal Chemotherapie, alles platt gemacht, und dann diese neuen Stammzellen eingesetzt, und die haben dann das Blutsystem eben neu aufgebaut, und die waren damit dann tatsächlich auch geheilt.
Okay.
Dann ist aber wieder das Problem gewesen, die Finanzierung vom Ganzen. Also es gibt's noch, aber eine Einzeldosis kostet 1,5 Millionen Euro.
Ach, das ist diese 1 Million Dollar-Spritze oder sowas. Ich glaube, das war schon mal öfters irgendwie.
Ja, es gibt, ja, gibt's gibt dann wahrscheinlich mit, beim öfters, Gentherapeutiker gibt's, ja. Wollte gerade sagen, da gibt's viele, die das machen. Es gab dann auch noch mal, auch 2019 noch von einem US-Unternehmen, also von Novartis, ein Gentherapeutikum für beziehungsweise gegen die spinale Muskelatrophie, was auch dann letztendlich zugelassen wurde. Aber auch da war das Problem, dass eine Dosis davon 1,9 Millionen Euro umgerechnet kostet. Also es ist alles sehr, sehr kostspielig auf jeden Fall. Und ja, es ging. Also man konnte schon damals sozusagen, also man hatte schon Mittel, mit denen man eben die Gene behandeln kann oder kaputte Gene eben auslöschen kann oder wieder heilen kann, sage ich mal. Aber es ist halt sehr schwierig schon immer gewesen und sehr kostspielig. Und jetzt hat man eben die Hoffnung, dass man mit dem CRISPR-Cas das Ganze wesentlich gezielter und wesentlich günstiger hinbekommt, weil ja, wie ich eben das Grundsystem schon erklärt hatte, funktioniert das halt sehr gut und sehr spezifisch und lässt sich eben auch beim Menschen anwenden. Und jetzt muss ich gerade mal nochmal nachgucken, weil es gab noch was ganz Interessantes, wo ich das hier rausgeschrieben hatte.
Ich springe wieder kurz als Pausenclown aus, um die peinliche Stille zu machen. Nee, weil, das kannst du auch wegschneiden.
Das lasse ich drin, wir schneiden hier nicht. weil das Problem nämlich bei CRISPR-Cas9 im System ist eben, wie gesagt, dass du beide Stränge der DNA durchschneidest und damit halt einen Doppelstrangbruch verursachst, was in der Regel eben zu einem Untergang der Zelle führt. Weil ein Doppelstrangbruch, das versucht dann auch die Zelle zu reparieren, aber das funktioniert meistens nicht. Also so Einzelstrangbrüche können Zellen in der Regel sehr gut reparieren, aber Doppelstrangbrüche sind halt sehr schwierig. Und am Institut in Cambridge, da in Massachusetts, da haben sie jetzt mittlerweile schon eine Unterart, sage ich mal, von diesem CRISPR-Cas9-System entwickelt, die mit ihrer RNA-Vorlage dann nur einen Strang von dieser DNA.
Also wärst du da schon mal einen Schritt weiter.
Genau, und dadurch dann eben sozusagen das Ganze nur einschneidest und nicht durchschneidest.
Wie im Kindergarten.
Ja. Mit diesem verbesserten System wurden tatsächlich schon 175 Veränderungen in menschlichen Zelllinien und Nervenzellen von Mäusen durchgeführt.
Ah, okay.
Und alles tatsächlich erfolgreich und sehr vielversprechend, was, sag ich mal, tatsächliche Therapeutika-Bestrebungen angeht.
Das heißt, die haben menschliche DNA in eine Maus reingefriemelt und die dann verändert?
Nee, Veränderung an menschlichen Zelllinien, und Nervenzellen von Mäusen.
Ach so, ich habe schon gesagt, hä? Was haben die gemacht?
Nee, das ist ja ganz oft so, dass du halt einfach in deiner Petrischale dann halt menschliche Zellen rumfliegen hast und die dann eben
alles gut. Genetisch manipuliert. Also die armen Mäuse wurden nur Maus-DNA wurde verändert.
Ja. Aber bisher gibt es eben noch kein offiziell zugelassenes Medikament, was wirklich dieses CRISPR-Cas-System nutzt.
Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie die Büchse der Pandora.
Ja, ich meine, also wie gesagt, das, was ich jetzt vorhin erzählt habe, das waren 30 Jahre lang intensivster Forschung und so wirklich, dass man gesagt hat, so Eureka, den Moment gab es halt einfach noch nicht und das sollten gerade am Anfang, wie gesagt, mehr Rückschläge als Fortschritte eigentlich und deswegen sind da alle sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig. Ja. Ich meine, muss man sagen, ist ja auch besser so, aber
jedes Mal, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn das Thema aufkommt, geht auch gleich wieder die Diskussion, dass ja, hier Designer-Babys und sowas. Es geht immer parallel sofort wieder da los und du denkst, boah.
Ja. Gut, dass du das sagst mit dem Designer-Babys. Wen das Ganze interessiert, der kann sich natürlich einmal die Paper dazu durchlesen, die ich natürlich wieder verlinken werde. Aber es gibt auch von, wie heißt denn der auch? Mark Ellsberg. Gibt es das Buch Helix. Das behandelt genau das Thema eigentlich. Da geht es nämlich auch um dieses CRISPR-Cas und da dann eben auch um Designer-Babys, aber auch um Attentate damit und ich muss sagen, ich
liebe diesen Schreibstil von denen. Also das ist quasi Science-Fiction mit einem heftigen Wissenschaftseinschlag.
Ja, genau. Also es ist, sag ich mal, so ein bisschen wie Frank Schätzing. Ich meine, der hat ja auch sehr, sag ich mal, fiktive Szenarien, aber sehr gut recherchiert.
Das ist nett formuliert, ja. Stimmt.
Ja.
Dass du denkst immer so, du liest dir das durch und denkst, klingt auf der einen Seite furchtbar weit hergeholt und denkst so, aber eigentlich...
Ja. Ja.
Ja, erinnere mich da immer wieder an den Schwarm oder sowas, wo ich tatsächlich... Weil ja, von dem ganzen Setup bist du erstmal total schockiert, weil das so abnormal... quasi fiktiv erscheint, aber die ganzen kleinen Details sind einfach so gut, dass das sich so perfekt in unsere Welt einpasst, dass der eigentliche Part, der so weit hergeholt ist, gar nicht mehr so unrealistisch wirkt.
Ja. Kann man so vielleicht. Nee, und auch in dem Buch ist es so.
Also okay, jetzt sind wir gerade zu Literaturkritikern geworden.
Nee, also ich schließe an die Literaturkritik an. Der Mark Ellsberg, ich liebe den Schreibstil von dem. Am Anfang ist es zwar sehr anstrengend, weil so auf den ersten 100, 150 Seiten hast du dann, also der arbeitet immer mit sehr vielen parallelen Handlungssträngen, wo du am Anfang denkst so, was haben die jetzt miteinander zu tun? Aber am Ende passen die dann doch zusammen. Aber es macht es gerade am Anfang halt ein bisschen anstrengend, das Ganze zu verfolgen und im Kopf zu behalten. Aber bei dem, also als ich das Buch gelesen habe, dachte ich mir auch so, okay, das ist wissenschaftlich so realistisch genug, als dass, wenn wirklich, sage ich mal, so eine echte Truppe wie da in dem Buch existieren würde, die einfach vollkommen skrupellos dieses CRISPR-Cas daran hardcore forscht und skrupellos einsetzt, könnte ich mir vorstellen, dass es das aktuell wirklich irgendwo im Hinterland gerade passiert, sage ich mal.
Ja. Weil du ja schon einige Leute brauchst, die alle ihre Moralvorstellungen über Bord werfen.
Absolut, absolut. Aber wie gesagt, ich kann das Buch nur empfehlen.
Oh Gott.
Felix von Mark Ellsberg.
Wir werden nicht dafür bezahlt. Noch nicht.
Noch nicht, noch. Genau.
Nicht, dass
so. Das war meine knusprige DNA.
Mm, lecker.
Jetzt bin ich auf deine Quizfrage gespannt.
Ja, Quizfrage. Das
brennt mir schon die ganze Zeit.
Nee, unter also, was ich da habe oder sowas. Ah ja.
Ja.
Ich werde das einfach mal vorlesen für alle, die das tatsächlich lösen wollen. Ich hoffe, dass das jemand tatsächlich tut. Außer du. Du hast quasi die Pflicht dazu.
Ja, ich bin verfliegt, ich habe keine Wahl.
Können Sie es ja auch immer wieder anhören. Also pausieren, zurückspulen, nochmal anhören. ja, und zwar ist die Frage. Max hat eine Flasche mit Saft und eine Flasche mit derselben Menge an Wasser. Nun füllt er einen Löffel Wasser aus der Wasserflasche in die Saftflasche um und schüttelt diese, damit sich die Flüssigkeiten mischen. Anschließend nimmt er einen Löffel vom Inhalt der Saftflasche und kippt ihn in die Wasserflasche, sodass beide Flaschen wieder gleich voll sind. Was gilt für das Mischungsverhältnis der Flüssigkeiten? A. Es ist mehr Wasser in der Saftflasche als Saft in der Wasserflasche. B. Es ist mehr Saft in der Wasserflasche als Wasser in der Saftflasche. C. Es ist genauso viel Wasser in der Saftflasche wie Saft in der Wasserflasche.
Das Letzte auf jeden Fall nicht. Den Rest müsste ich mir tatsächlich mal aufschreiben, weil es ist so oft Saft, Wasserflasche, Wasser, Saft.
Das kannst du.
Also wenn ich das nur höre.
Nein, das habe ich auch nicht jetzt. Dir kann ich die Aufgabe natürlich auch schicken. Allen anderen kann ich das leider nicht machen, weil das nicht öffentlich. Ja. Aber ich habe es ja jetzt vorgelesen, also.
Genau.
Ja.
Also wie gesagt, das Letzte würde ich sagen, ist auf jeden Fall Quatsch. Bei dem Rest muss ich noch überlegen.
Gut. Schauen wir bei der nächsten Folge. Da gibt es dann die Lösung.
Okay.
Das wäre ja jetzt, wenn ich es direkt auflösen wäre, das wäre ja witzlos.
Das wäre ja witzlos.
Den Teaser musst du ertragen. Du willst ja auch sicherlich die richtige Antwort herausfinden.
Ja, natürlich. Wie gesagt, ich werde mir auch, wenn ich das Ganze hochgeladen habe und so, werde ich mir das auch auf jeden Fall nochmal anhören und mir dann wirklich aufschreiben und dann gucken, was ich als Antwort nehme.
Ihre Antwort ist eingeloggt.
Genau.
Naja, du hast dich ja schon ein bisschen aus dem Fenster gelehnt.
Ja, vielleicht revidiere ich das auch nochmal, wenn ich mir das alles nochmal angehört habe. Aber momentan würde ich dazu stehen.
Ist auch gut. Okay, er steht seine Antwort, aber vielleicht auch nicht.
Genau.
Okay, gut.
Könnte Politiker werden.
Genauso hört sich das nämlich an.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, mach doch direkt mal weiter mit deinem Wunsch frei noch.
Ah ja, mein Wunsch frei. Und zwar, Wunsch frei ist ein bisschen, das ist ein Artikel von ingenieur.de. vom 28.07.2020, den habe ich gelesen und habe dann gleich auch wieder, wenn ich nicht so viel zu tun hätte, hätte ich mir das auch wahrscheinlich angetan, aber gleich erklärt sich auch, warum das eine dumme Idee war, also warum man das machen kann, aber jetzt momentan passt es bei mir einfach nicht. Weil die Perseiden kommen im August 2020 und alle jetzt so, die was?
Ist das nicht irgendwie so ein Kometen- oder Meteoriten?
Oh, jetzt wird's schwammig. Gedingse? Ja, so ein Gedingse, richtig. So ein Gedingse
ist so eine Meteoritenwolke, Cluster oder wie man das auch fachkorrekt
nennt. Ja, lass uns mal die Terminologien korrekt hinkriegen. Es sind tatsächlich Meteoriten. Es ist kein Meteor, es sind keine Asteroiden, es sind Meteoriten. Wo ist denn der Unterschied?
Ich glaube, irgendwas ist, glaube ich, erst, wenn es auf der Erde angekommen ist, oder?
So tatsächlich, Meteoriten sind halt einfach kleine Bruchstücke eines Meteors. Meteore sind die Dinger, die einen gasförmigen Schweif hinter sich herziehen. Im All ist das, kann das halt auch sein, dass die halt irgendwelche Staub-, Eis-, Wasserdämpfe hinter sich herziehen, weil die ja auch eine gewisse Gravitation haben. Und wenn die halt in Atmosphäre antreten, sind die halt so hübsch. Unsere Sternschnuppen halt.
Sind die so hübsch.
Dabei muss dazu sagen, Asteroiden sind die halt, die einfach durch so die Felsbrocken durchs All schlendern und fliegen. Sollten die aber auf eine Atmosphäre treffen, werden sie zu Meteoren. Weil sie ja dann ausgasen und dann auf die Erde klatschen.
Okay, denn ich muss sagen, zwischen Meteor und Asteroid habe ich jetzt nicht verstanden, den Unterschied zu richten.
Es ist auch nur
die Größe und Gas.
Nee, Größe noch nicht mal. Es ist halt, also ich sage nur Asteroiden, wenn die halt einen Schweif schon im All haben, weil es können ja auch Dinge ausgasen, die schon weiter weg von der Erde einen Schweif erzeugen. Dann sind sie auch Meteore. Aber solange sie keinen Schweif haben, sind sie Asteroiden. Und wenn sie halt einen Schweif ausbilden, ob in einer Atmosphäre oder halt noch im Weltraum, dann sind sie Meteore. Das ist nur okay. Definitionssache.
Mal gucken, ob ich das am Ende der Folge noch wiederholen kann.
Weil das hast du gelernt. Aber es ist, momentan ist ziemlich viel los, weil wer das vielleicht auch mitbekommen hat, momentan ist der Komet Neowise momentan ziemlich in Big Talk. Das ist ein Komet, der ist im März erst entdeckt worden von dem...
So, jetzt muss ich kurz dazwischen greifen. Was ist jetzt ein Komet noch?
Das ist so ein Schweif-Moped. Ein Asteroid mit Schweif.
Okay.
Also das ist nicht ganz... Also letztendlich, ja... Es sind alles Flug... Der hat auch so einen Schweif.
Irgendwelche Brocken, die durchs All...
Ja, aber der hat auch tatsächlich im All so einen Schweif. Das sieht man auch schön auf den...
Aber dann müsste doch eigentlich ein Meteor sein.
Na, das ist tatsächlich nur, wenn der irgendwo nah ist und irgendwo verglüht. Der verglüht halt nicht.
Ach so.
Der ist einfach... Okay. Der besteht halt aus Gas, also Gas und Gebrösel und das schleppt er aber halt alles in so einem Schweif mit sich mit. Deshalb nennt man ihn Komet. Und der ist aber jetzt erst vor kurzem entdeckt worden, weil der so eine hochelliptische Umlaufbahn hat, dass der sehr schnell, nämlich mit ungefähr, 170 Kilometer die Sekunde durch die Gegend schießt. Und man hatte auch, hatte man gesagt, oh, der könnte auch auf Kollisionskurs mit der Erde sein. War er dann nicht. Aber der tingelt
momentan. Shepard aber.
Der tingelt jetzt so ein bisschen bei uns durchs All. Den kann man noch bis Ende August kann man den noch beobachten, wenn man halt möchte. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, weil Ende Juli und im August ist der Perseidenregen wieder bei uns. Der kommt jedes Jahr um die Jahreszeit. Und da kann man bis zu 100 Sternschnuppen in einer Stunde beobachten. Also dieses Jahr. Letztes Jahr, vor 5 Jahren, da war das stärkste, da war es 140 Sternschnuppen pro Stunde.
Krass. Und wann ist das?
Also Ende Juli jetzt und im August. Und am 12. August hat das Ganze sein Maximum. Also da treffen halt diese 100 Sternschnuppen die Stunde quasi treten da auf, sodass man die sagen kann. Und präziser in der Nacht vom 12. auf den 13. August, nämlich zwischen 8 und 23 Uhr.
Muss ich mir gleich mal in den Kalender
schreiben. Wobei man die beste Möglichkeit hat, die zu sehen, halt zwischen 23 und 4 Uhr hat. Also wäre am besten...
Weil dann dunkel.
Genau, oder? weil tagsüber siehst du sie halt nicht. Oder sehr schlecht. Ja. Also wäre quasi dein Sweet Spot so um 23 Uhr. Huh. Wenn man ja so nach Adam Riese. Vielleicht noch ein paar technische Details. In geozentrische Geschwindigkeit von den Viechern beträgt 59 Kilometer die Sekunde. Also damit scheppern, verglühen die dann halt in der Atmosphäre, weil die damit halt auf die Atmosphäre drauf scheppern. So einmal. Geozentrische Geschwindigkeit, weil du musst ja Geschwindigkeit im All ist ja, funktioniert ja ein bisschen anders. Geschwindigkeit funktioniert ja nur, wenn du ein Bezugssystem hast.
Ja, eben.
Weil sonst kannst du, ne, wozu sollst du relativ irgendwelche Geschwindigkeiten messen? Und deshalb ist das dann halt die geozentrische Geschwindigkeit. Und die kommen daher, die sind nämlich ein Auflösungsprodukt des Kometen 109 P. Swift Tuttle.
Schöner Name, ich glaube, so nenne ich mein Kind.
Es ist ein 26 Kilometer großer Komet, also ein Riesenmordsviech, das halt durch den, das halt durchs All tingelt. Also, und auf seiner hochelliptischen Umlaufbahn halt quasi immer aus dem, also Richtung äußerer Planeten, durch den Asteroidengürtel und wieder zurück. Und immer wenn das da halt mal so durch die Asteroiden durchscheppert oder sowas, dann löst es halt da halt kleinere Gesteinsbrocken raus und schmeißt die halt Richtung innere Planeten. Und das kommt bei uns dann an. Und deshalb erklärt das auch, warum das jedes Jahr passiert. Weil immer wenn der da halt Scheiße quasi Richtung Erde schmeißt, kommt dann halt wieder so ein Schauer. Der ist tatsächlich der Swift Tuttle da, der 109P. Der ist tatsächlich so groß und so massereich, dass er halt eine relativ stabile Umlaufbahn hat. Deshalb passiert das auch jedes Jahr immer, weil er immer so fliegt. Der andere, der Neowise, den werden wir so schnell nicht mehr wiedersehen. Der ist jetzt ein bisschen hier rumgeeiert so. Aber der vollführt halt quasi Swing-by-Manöver um die großen Gasplaneten, Jupiter und Saturn.
Weilchen weg.
Ja, und deshalb kriegt er jetzt eine immer elliptische Umlaufbahn und den werden wir so in den nächsten 6.000 bis 7.000 Jahren nicht mehr sehen.
Oh, also erleben wir beide nicht mehr.
Nö. Der wird dann immer weiter rausrutschen und dann kommt er irgendwann halt wieder zurück. Aber das wird sehr lange dauern, bis der wiederkommt. Von daher, wer dem noch gut Tschüss sagen möchte, kann das jetzt noch im August machen. Danach wird er dann nicht mehr sichtbar sein, so für den Laien.
Oh.
Ja. Das ist ja sowieso mit der geozentrischen Geschwindigkeit sowieso ganz interessant, weil da die rasen halt ja dann sehr schnell auf uns zu, dann wieder von uns weg. Und je weiter die dann ja quasi aus dem Sonnensystem rausgehen, desto langsamer werden sie, sodass sie quasi am erdentferntesten Punkt quasi still zu stehen scheinen. Und dann werden sie halt wieder quasi von der Gravitation quasi raus, rein, von den allen Planeten quasi wieder reingezogen. Wie halt, als wenn die an so einem Lasso, an so einem Gummi-Expander wären. So, plupp, und wieder rein und wieder raus. Und so passiert das halt einmal. Und Forscher haben das mal durchgerechnet, wenn der passiert auch quasi ja zweimal die Umlaufbahn der Erde, weil er ja immer quasi dann um die Sonne und dann wieder raus. Der könnte ja auch irgendwann mal auf die Erde treffen. Bei der Größe und der Geschwindigkeit, die der hat, hätte der ungefähr 30 mal so viel Energie, wie das Ding, was die Dinosaurier platt gemacht hat.
Ups.
Ja. Upsi. Aber vor 2000 Jahren dürfte nichts passieren.
Okay, dann. Na dann. Kurze Zwischenfrage. Weißt du ungefähr, also wahrscheinlich wirst du es nicht rausgesucht haben, aber vielleicht weißt du es einfach so. Weißt du ungefähr, was die Größe von so einem. Egal, ob jetzt Asteroid, Meteorit oder sonst irgendwas sein muss, sozusagen außerhalb der Erde, damit es nach dem Durchtritt durch die Atmosphäre noch bei uns ankommen kann, also was auf den Boden fällt.
Das ist eine gute Frage, aber das ist, denke ich mal, nicht so einfach zu beantworten. Das wird wahrscheinlich von der Zusammensetzung des jeweiligen Gesteinstücks, ja, also wie viel Gestein, was für ein Gestein, wie viel Metall ist da drin, wie viel Eis ist da drin, weil das meist das Problem bei eisreichen Dingern ist oder so, ist, die platzen dann einfach so auf und dann hast du so, so noch ein Gefransel, das dann halt einfacher verglüht. Wie schnell ist der? Größere Geschwindigkeit, mehr Reibungshitze.
Okay, also man kann keine wirkliche
Antwort. Also du wirst jetzt nicht sagen können, pauschal, wenn der 1,50 Meter Durchmesser hat, dann kommt er durch oder sowas. Ja. Wahrscheinlich irgendwann schon, wenn du sagst, ja, 10 Meter kommen auf jeden Fall durch. dann kracht es wahrscheinlich auch ganz schön. Aber ich nehme mal an, wenn du jetzt sagen wir mal einen relativ langsam mit sehr viel, also mit einem sehr harten Kern hast, der gut ausgegast ist, dann wirst du wahrscheinlich eine relativ.
Guck mal gerade, wie groß war denn das Teil, was da in Russland
runtergekommen ist? Ja, weiß ich nicht. Du weißt halt ja nur, was unten angekommen ist. Den hat ja vorher keiner vermessen, oder?
Ich guck mal. Erzähl mal weiter, ich guck mal nach.
Ich wollte noch kurz dazu kommen, wie es dazu kommt, dass man die denn sieht. Also warum die so einen hübschen Schweif haben. Und zwar habe ich ja schon gerade von Reibungsenergie, also Reibungswärme gesprochen, nämlich wenn sie halt einfach aus der Erdatmosphäre auftreffen, dann werden diese zum Beispiel hier bei den Perseiden 59 Kilometer pro Sekunde kinetische Energie umgewandelt, nämlich weil die da auf die Atmosphäre durchrödeln, dann wird die eben in Wärmeenergie umgewandelt, wie halt beim Bremsen von einem Fahrzeug. Und dadurch wird halt ein Plasma erzeugt, um diesen heißen Gesteinsbrocken dann halt rum. Also unsere Atmosphäre fängt dann halt einfach das Leuchten an, da wo der halt durch ist. Und deshalb kriegen wir so einen lustigen Streifen, weil überall, wo der vorbeifällt, erzeugt er dann halt so ein Plasma und das leuchtet halt hübsch. Also es ist nicht irgendwie, dass der brennt und dann so eine Flamme hinter sich herzieht, sondern das ist dann einfach nur das heiße Plasma. Dann wollte ich noch sagen, wo kann man es sehen? Die heißen Perseiden, weil die zu sehen sind, wenn man in das Sternbild Perseus schaut. Da ich auch keinen blassen Dunst davon habe, wie man Sterne sich richtig anguckt, sage ich das einfach mal Sternbild Perseus. Der hellste Stern, also Persei Alpha, ist Mirfak. Wenn das jemand was sagt. Viel interessanter finde ich, das sagt mir nämlich was, das Sternbild Perseus liegt quasi ein bisschen westlich von Andromeda. Da wüsste ich dann schon eher was mit.
Ja, das würde mir auch
schon. Und südlich von Cassiopeia. So könnte man das finden. Aber ich nehme mal an, wenn man dann halt bei 100 Sternschnuppen pro Stunde draußen liegt, dann wird man das schon sehen, wo man hingucken muss. Spätestens nach dem dritten Ding. Achso, ja genau, hier Neowise habe ich mir auch noch angeguckt. Der ist tatsächlich auch gar nicht so groß. Der hat halt 5 Kilometer Durchmesser. Ja, was kann ich dazu noch sagen, während du danach guckst?
Ich kann theoretisch auch schon was sagen. Ach, ich dachte, also ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast.
Doch, dann ich habe noch was, sagen. Aber das ist jetzt quasi nur so nachgeplänkelt. Zum Beispiel, wie kann man sie am besten beobachten oder sowas?
Wie kann man sie denn am besten beobachten?
Wie kann man sie? Also man sollte auf jeden Fall nicht sich irgendwo in der Stadt irgendwo hinsetzen, weil da hat man halt eine hohe Lichtverschmutzung, weil die Stadt ja Licht nach außen abstrahlt, ja. Und durch die Atmosphäre wird das Licht ja dann auch quasi reflektiert und dann hast du immer, das ist das Phänomen, was man halt kennt, wo man denkt, wenn man auf dem Land oder im Wald ist, denkt man so, boah, viel klarer Sternenhimmel und sowas. Und deshalb sollte man halt tatsächlich sich irgendwo auf ein freies Feld oder so mit einem Liegestuhl setzen, dann Richtung Nordosten halt gucken und kann das ohne Spezialausrüstung einfach hinlegen und genießen. Man sollte nur mehr sich quasi einplanen, dass man 20 Minuten sich halt da einfach ins Dunkle legen sollte, weil das brauchen ungefähr die Augen, um sich halt an die Dunkelheit zu gewöhnen. Dann wird halt
die Sicht... Oder die ganze Zeit mit Augen zu rumlaufen.
Ja, das ist natürlich eine total tolle Idee.
Vertrauen Sie mir, ich bin
Arzt. Ja, vertrauen Sie mir. Pöng. Und dann wurde gleich als Tipp auch noch zu dem im Sternenpark Eifel, weil Eifel, Naturpark, da ist ja weit und breit, wie jemand, der Eifel weiß, da ist Quadratkilometer nichts. Die haben sich tatsächlich darauf verschrieben, auf sowas. Da kann man da, die haben da ein besonderes Happening halt am 12. August für das. Aber da kann man grundsätzlich auch immer hin und da halt Sterne gucken, professionell betreut. Da ist halt dann auch ganz viel rund um die Sterne geboten. Und da kann man sogar dann halt die Milchstraße sehen, weil das da so dunkel ist. Das ist ja sonst immer ganz selten, dass man tatsächlich so das Lichtband der Milchstraße erkennt. Hast du das schon mal gesehen?
Ja, das hatte ich einmal, das hatte ich einmal in Schweden, als ich mit Alex in Schweden war, haben wir das gesehen.
Ja, ich weiß nicht, wo ich das, aber ich habe es auch einmal gesehen und ich fand es eigentlich sehr beeindruckend, tatsächlich. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ach ja, vielleicht noch für die anderen, es gibt natürlich, also vielleicht hat das auch jemand mitbekommen noch, es gibt am 17. November kommen die Leoniden, am 13. Dezember die Geminiden, am 3. Januar die Quadrantinen und am 22. April kommen die Lyriden und am 10. November noch die Tauriden. Das ist jedes Mal halt, in welchem Sternbild die auftauchen. Mhm. Also deshalb diese komischen Namen. Tipps für das perfekte Plesiden-Foto. Man sollte halt eine Kamera mit Weitwinkelobjektiv nehmen, ein Stativ aufbauen und dann eine Langzeitbelichtung aufbauen, damit man auch schön halt den Leuchtstreifen sieht. Für das Objektiv sollte man halt eine kurze Brennweite verwenden. Dann wird halt ein größerer einfach Ausschnitt des Himmels abgelichtet. Dann hat man halt, dann muss man sich nicht so fokussieren, weil man weiß ja nicht vorher, wo die genau hinkommen. Smartphones wird es eher nicht funktionieren. Dafür taugen die nicht. Also je größer halt die Bildsensoren sind, desto besser ist es für Nachtfotografie. Gut, dann trifft halt mehr Licht drauf, dann kannst du es mehr bündeln.
In Schweden hatten wir nämlich auch probiert, mal das Ganze zu fotografieren. Da war nur das Problem, dass wir irgendwann so lange Belichtungszeit einfach nehmen mussten, damit du was sehen konntest, dass du halt schon eine Bewegungsunschärfe hattest.
Ja, und das ist deshalb, wenn du halt diesen größeren Bildsensor hast, kannst du halt einfach mehr Licht bündeln. Dann wird das wahrscheinlich, dann brauchst du nicht so lange die nicht so hohe Belichtungszeiten wählen. Also man soll vor allen Dingen nicht mit dem ISO-Wert rumfitteln, sondern halt lieber eine längere Belichtungszeit wählen. Eine Faustregel gilt dabei, bleiben Sie unter einem Sekundenwert von 500 durch Brennweite. Also bei Vollformatkameras. Mhm. Wenn man mit einer Spiegelreflex dahin geht, dann sollte das funktionieren. Das war noch ganz interessant, fand ich, die Meteoriten, die halt die Atmosphäre ionisieren, damit das Plasma so schön leuchtet, das passiert auf einer Höhe von ungefähr 120 Kilometern.
Ist ja ein bisschen hoch.
Naja, gar nicht mal so. Die ISS ist auf 408, plus minus, weil die ja immer runterfällt und dann fahren sie wieder hoch und runter und hoch und runter. Das heißt, wenn es blöd läuft, ist das auf der gleichen, also dann fliegt das halt da vorbei.
Ja gut, klar.
Ja. Aber die ISS hat ja einen Antrieb, das heißt, die können sich ein bisschen aus der wenn das so passieren würde, die sind ja relativ gut terminierbar und wo die sind, dann kann die sich halt ein bisschen aus der Affäre rausfahren.
Ja. Also, was ich rausgefunden habe, der Meteorit da in Russland, den ich da meinte, das war der Meteor von Tscheljabinsk.
Ja, okay.
Und der ist am 15. Februar 2013 um etwa 9.20 Uhr Ortszeit eingeschlagen. Und tatsächlich war das gar nicht so Unbekanntes, weil es war nämlich der größte bekannte Meteor seit über 100 Jahren, der da eingeschlagen ist. Also man kannte den auch schon vorher. Man konnte ihn nur nicht vorher sozusagen tracken oder sozusagen vorhersagen, dass er einschlagen wird, so gut, weil er nämlich aus Sonnenrichtungen kam und deswegen.
Ah, dann kann man nicht gut gucken.
Also nicht gut beobachten. Genau, konnte man den nicht so gut anpeilen. Und auf jeden Fall hatte das Ding einen geschätzten Durchmesser von 17 Metern. Plus minus.
Also es ist, bevor es in die Erdatmosphäre eingetreten ist.
Genau, bevor es in die Erdatmosphäre eingetreten ist. Problem, falls ich nur daran erinnere, es war ja auch, dass es da auf diesen Videoaufnahmen gab es einen unheimlichen Wumms.
Ja.
Und da war da eben einfach das Problem, dass dieser Meteor war vom sogenannten Low-Stone-Low-Metal-Type und deswegen relativ viel Eis. Und wie du schon gesagt hast, ist der halt explodiert. Ja. Aber die Stückchen, die hier angekommen sind, hatten im Durchschnitt 5 bis 10 mm Durchmesser trotzdem noch. Und er ist mit, das fand ich auch ganz interessant, als ich es gerade gelesen habe, ist mit einer mittleren Geschwindigkeit von 19,2 Kilometern pro Sekunde und einem Winkel zur Horizontalen von 18,3 Grad in die Atmosphäre eingetreten.
Ist eigentlich recht flach.
Und per Infraschallmessung, wie auch immer, hat man dann festgestellt, dass die kinetische Energie, die er bei diesem Eintritt hatte, einem TNT-Äquivalent von 500 Kilotonnen entspricht.
Wie ist das in Atombombe umgerechnet?
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, aber per Infraschall kann ich dir das erklären. Wir haben nämlich auch schon öfters bei uns am Institut Infraschallmessungen gemacht. Man misst damit Abstände tatsächlich ziemlich gut, weil du da halt mit dem Doppler-Effekt arbeiten kannst.
Also
Wellenlängenverschiebung.
Okay, das kenne ich ja sogar. Da habe ich ja sogar medizinische Versuche mitgemacht mit
Doppler. Aber das machst du genau. Du nimmst eine Sinuswelle, pingst den damit an und guckst, was zurückkommt. Und dann kannst du sehr gut die Geschwindigkeit bestimmen. Und daraus kannst du ja dir dann quasi die Energie berechnen, wenn du weißt, wie groß er ist.
Das ist richtig.
Ich habe nochmal hier rausgesucht, weil ich da so eben gestruggelt habe, das präzise auseinanderzulegen, was ist. Also ein Asteroid ist ein Himmelskörper größer als 10 Meter, der die Sonne umkreist. Meist zwischen Mars und Jupiter. Also der, ne?
Ah, okay.
Die eiern da so in einem Asteroiden.
Halt ein Brocken, der einfach in unserem Weg rumfliegt.
Ja, größer als 10 Meter, ne? Also. Ja. Ein Meteorit ist vergleichbar mit einem Asteroid, aber deutlich kleiner. Staubkörner und kleine Gesteinskörper. Meistens Überbleibsel von Kometen oder Asteroiden. Also die Viecher, die wir da halt sehen. Ein Meteor ist eine Leuchterscheinung am Himmel, die vom Flug eines Meteoriden durch die Erdatmosphäre verursacht wird, auch Sternschnuppe genannt. Also alles, was halt in der Erdatmosphäre glüht, ist dann halt ein Meteor. Und ein Komet ist ein Himmelskörper, der hauptsächlich aus Eis und Staub besteht. Bei Annäherung an die Sonne entwickeln Kometen häufig einen gut sichtbaren Schweif aus Gas und Staub. Also das ist der Neowise.
Ah, okay.
Also so ein bröseliges Stück Staub und Eis.
Also sprich, verklumpter Dreck.
Das ist tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich.
Ja, interessant. Wie
gesagt, und da hätte ich halt richtig Bock, mir das anzugucken. Aber ich schreibe am 14. eine Klausur.
Das ist dann ungünstig.
Ja.
Na, ich guck mal, was ist denn ein 12., 13., was ist denn das überhaupt? Das ist irgendwann mitten in der Woche, oder?
I don't know.
Das ist vom Mittwoch auf Donnerstag, ja, Tatsache. Tja. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, ob ich da irgendwie eine Gegend finde, wo ich da von hier aus hinfahren kann, wo wenig Licht...
Bei deinen 5, 6 Seen, wie auch immer.
Bei den 5, 6 Seen, genau. Gut, du bist fertig, oder?
Ja, mit der Welt grundsätzlich.
Mit der Welt und grundsätzlich. Gut, dann komme ich noch zu meinem letzten Thema. The Raven is dead. Und zwar, es hat nichts mit Illusionisten zu tun oder so und auch nichts mit einem verstorbenen Wrestler.
Ich musste die ganze Zeit an diesen, na, ist egal.
Vincent Raven. Ja. Nee, es geht um einen schon länger verstorbenen Schriftsteller und Poeten. Sagt dir Edgar Allan Poe was?
Nee, habe ich noch nie gehört, den Mann.
Gut. Und und zwar haben nämlich Forscher mit einer Computersoftware die Werke von ihm analysiert, weil um den Tod von Edgar Allan Poe ranken sich ja diverse Mythen, sage ich mal, und wollten gucken, wie wahrscheinlich es ist, dass er Suizid begangen hat mit Hilfe dieser Software. Für all die,
also die haben die Texte analysiert, um die Selbstmordtendenzen von Edgar Allan Poe...
Korrekt. Dazu komme ich gleich. Noch generell für alle, die Edgar Allan Poe vielleicht nicht kennen. Edgar Allan Poe war ein US-amerikanischer Schriftsteller, hat von 1809 bis 1849 in Amerika gelebt und ist im Prinzip der... gilt sozusagen als Begründer der Detektivgeschichten und mit den Gedichten The Raven, deswegen auch The Raven is Dead, Und The Bells, das waren die ersten bedeutenden Gedichte aus Amerika in der Weltliteratur. Also das war, sag ich mal, der Typ war eine große Nummer damals.
Der war eine große Nummer, ja.
Genau, und bezüglich des Tods, sag ich mal, warum es da so viele Mythen gibt. Und zwar war es nämlich so, dass er von einer Reise zu seinem, beziehungsweise zu einem von seinen Verlegern wieder zurückreisen wollte in sein Haus in Fordham in der heutigen Bronx, musste er eine Fähre über Baltimore nehmen, oder beziehungsweise ging seine Reise über Baltimore. Und jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich kurz gucken, dass ich keinen Mist erzähle. Der ist Ende September, am 27. September 1849 eben, ist er aufgebrochen, also hat sich auf den Rückweg gemacht nach Hause und ist dann am 3. Oktober in Baltimore angekommen und hat dort, also hat an diesem 3. Oktober noch einen Drucker, den er kannte, getroffen. Und der hat in seinen Notizen sozusagen schon beschrieben, dass Poe auf ihn einen betrunkenen und oder generell verwirrten und verwahrlosten Eindruck gemacht hat. Weshalb er ihn als erstes eigentlich an einen Bekannten verweisen wollte, dass der sich um den kümmert, aber der hatte keine Zeit oder keine Lust. Auf jeden Fall wurde er dann ins Washington Medical College in Baltimore gebracht und war da in der Behandlung von dem Arzt Dr. John J. Moran. Und Poe starb dann am 7. Oktober, also 4 Tage nach dem Treffen mit diesem Drucker in diesem Krankenhaus.
Mit Druckern ist auch nicht zu spaßen.
Naja, und was halt sozusagen das Komische ist, mehr oder weniger, es sind halt sämtliche Aufzeichnungen zu dem Aufenthalt in dem Krankenhaus und so weiter, sind alle nicht mehr auffindbar, die sind verschwunden, vernichtet worden oder sonstiges. Also es gibt keinerlei wirklich valide Aussagen zu dem Gesundheitszustand von ihm. Und das, also es ging eben von Suizid über irgendwelche Infektionskrankheiten, Syphilis, Cholera, Tuberkulose, was es halt damals alles gab, woran er gestorben sein könnte, mehr oder weniger. Und aufgrund dessen, dass er eben auch viel so düstere Geschichten und Romane geschrieben hat, wurde halt auch sehr oft oder sehr häufig angenommen, dass er eventuell Suizid begangen haben könnte. Und jetzt war eben da diese Forschergruppe, die anhand von den Schriftstücken sich eben anschauen wollten, inwiefern es wahrscheinlich ist, dass er Suizid begangen hat. Weil in der Regel ist ja, also geht ja einem Suizid eben eine depressive Phase voraus. Und das kann man eben analysieren tatsächlich. Und zwar haben die sich, jetzt muss ich gerade gucken, wie viele das waren. Die haben sich 309 persönliche Briefe, 49 Gedichte und 63 Kurzgeschichten aus der gesamten Lebzeit
von. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, welchen Zeitraum die sich angeschaut haben. Also genau, quasi so früh wie möglich, um quasi eine Progression zu sehen, also ob da sich irgendwas verändert hat oder was.
Genau, also wie gesagt, aus einer gesamten Schaffenszeit,
sage ich mal. Alles, was man kriegen konnte.
Genau, mehr oder weniger. Und also es war eine Psychologin an der Lancaster University, die mit ihrer Forschungsgruppe das Ganze eben untersucht hat. Und es ist tatsächlich anerkannt, sage ich mal, eine Depression oder eine Suizidalität anhand von gewissen linguistischen Merkmalen oder Markern unter anderem zu diagnostizieren, wenn man eben entsprechend Texte zur Verfügung hat. Ich meine, du kannst auch bedingt in einem halt Arzt-Patienten-Gespräch, aber da hast du eben immer nur einen sehr kurzen Ausschnitt. Und wenn du halt irgendwelche Aufzeichnungen oder so hast, kannst du das natürlich besser nachverfolgen. Und zwar die 5 linguistischen Marker, auf die auch diese Software Augenmerk gelegt hat, ist einmal das häufige Vorkommen der ersten Person Singular, also ich, mir, meine und so weiter.
Mhm.
Der vermehrte Gebrauch von Begriffen, die mit negativen Emotionen assoziiert sind, also schlecht, traurig, wütend, sowas in der Art. dann viele Wörter, die eine kognitive Verarbeitung sozusagen beschreiben oder darstellen. Also irgendwie denken, verstehen, wissen, ich weiß
und so weiter. Oh, Geisteswissenschaftler, ja.
Ja, und dann weniger Begriffe, die eben positive Gefühle beschreiben. Logisch, ich meine, darauf wird wahrscheinlich jeder kommen. Also weniger Verwendung von irgendwie glücklich, gut, schön und so weiter. Und der seltene Gebrauch von der ersten Person Plural, also wir, uns, unser. Mhm. Das sind diese fünf wichtigen Marker, die da...
Mich interessiert gerade, auf wie viele Leute das wohl zutrifft.
Also ein kurzer Abstecher, ich habe ja am Anfang von meinem Studium auch im Institut für medizinische Psychologie an der LMU gearbeitet, bei einer Placebo-Studie. Und da war auch immer, um eben sozusagen schon beim Screening, wenn ein Proband kam, um sich eben sich freiwillig gemeldet hat, musste beim Screening immer festgestellt werden, auch ob der eventuell depressiv ist. Und da gibt es eben auch so verschiedene Fragebögen. Und da war zum Beispiel eine, die ich halt so aus dem Studium kannte, die hat den dann ausgefüllt gehabt und hat halt und die war halt nach diesem Fragebogen, war sie in der sozusagen in der Mittelscore-Gruppe, also sozusagen, wo es nicht sicher ist, ob depressiv oder nicht. Und ich wusste halt einfach, dass die halt, also die schreibt jetzt Klausuren und hat irgendwie Stress mit dem Freund gehabt oder so. Also von daher ist es durchaus...
In der Klausurphase ist jeder depressiv.
Eben, dass so, also sag ich mal, in Anführungszeichen primitive Tests, die aber definitiv auch ihre Daseinsberechtigung haben, die können dann natürlich auch schon mal falsch positiv sein. Deswegen muss man das Ganze natürlich auch immer im Kontext sehen. Aber auf jeden Fall, was die herausgefunden haben, ist, dass Edgar Allan Poe auf jeden Fall Probleme mit Depressionen hatte.
Hatten dort die meisten Künstler.
Genau. Aber es definitiv nicht so war, dass zum Ende seines Lebens hin irgendwie ein Peak zu erkennen war. Mhm. Oder dass er sich dort in einer besonders depressiven Phase befunden hat. Also nach dieser Analyse war die schlimmste depressive Phase 1847, also 2 Jahre vor seinem Tod, als seine damalige Frau verstorben war, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Ja,
das ist jetzt nicht sonderlich überraschend.
Ja, und was aber auch aufgefallen ist, ist eben, dass er in seiner gesamten Schaffenszeit sozusagen 3 weitere größere depressive Episoden hatte, und zwar 1843, 1845. Und 49 aber am Anfang sozusagen des Jahres, nicht zu der Zeit, wo er sich umgebracht hat.
Aha. Ja. Also heißt das jetzt, kann sein, weiß man aber nicht.
Also aufgrund dieser Analyse haben die auf jeden Fall gesagt, und anhand der sozusagen depressiven Schwankungen von den Ausprägungen her, befand er sich zu seinem Todeszeitpunkt auf jeden Fall nicht in einer depressiven Episode, die verglichen mit den depressiven Episoden davor einen Suizid als wahrscheinlich darstellen.
Oh Gott, das ist ja toll. Die Geisteswissenschaftler und ihr Sprecher. Ja, okay.
Ja, ich meine, es ist generell ja so ein bisschen ein
Faktor dabei. Ja, es ist Fischen im Trüben auch, also ja, letztendlich.
Eben, ich meine, der Typ, der ist seit fast 200 Jahren tot.
Ja, jetzt dramatisiere jetzt nicht mal. Lass mal, ja gut, es sind 125.
Ja, nee.
130.
1849?
Bis 950, 50, 220. 1920?
170. Ja. Wir haben 2020.
Ja, 170, ja.
Ja. Nee, aber auf jeden Fall, ich meine, man wird es eh nie zweifelsfrei feststellen können, aber ich fand es eigentlich ganz interessant, dass man sich mit so einer Software.
Jo, wir sind abends sind wir immer gut aufgelegt.
Ja, mit so einer Software das Ganze näherungsweise halt bestimmen.
Mich hätte jetzt ja noch interessiert, so was Texten. Das war, ob das halt ein neuronales Netzwerk war oder sowas, dass du halt, das müsstest du ja, grundsätzlich müsstest du so einen Algorithmus ja vorher einlernen mit irgendwas. Also du musst dem.
Das stand dann irgendwo.
Die werden ja nicht nur irgendwelche Raster abgefahren, also ich hoffe nicht. Ich glaube, das kannst du schon overengineeren.
Ja, mit Sicherheit. Weil das war tatsächlich nicht da beschrieben. Es stand halt nur, nach welchen Markern diese Software sucht. Wie, stand nicht dabei.
Wahrscheinlich. Ja, du brauchst ja irgendwelche Gewichtungsfaktoren.
Aus Gründen.
Und du musst ja auch irgendeinen Kontext halt, weil nur, weil, wenn jemand eine Horrorgeschichte schreibt, dass da wenig positive Wörter drin vorkommen, sind ja, das liegt ja nicht an der depressiven Phase des Autoren.
Ja gut, aber ich meine, das könntest du ja theoretisch, wenn du schon nur die Rohdaten dir anguckst, kannst du ja einfach die Baseline
entsprechend verschieben. Ja, aber genau deshalb, das müsste man halt in diesen Algorithmus mit inkludieren, ja, dass er das dann...
Ja, aber ich denke mal, das werden die auf jeden Fall gemacht haben.
Wobei, wenn die halt auch viele persönliche Briefe und sowas, dann sollte das ja relativ bereinigt sein. Weil der wird ja nicht an jemanden schreiben, hallo Cousine, ich möchte dir nun eine kurze Horrorgeschichte schreiben.
So. Wer weiß...
Künstler.
Ich weiß es nicht. Genau, Künstler.
Ja, aber interessant. Also, dass man dann quasi so in den Archiven graben kann und sowas von so langer Zeit her noch lösen kann. Aber wahrscheinlich können wir eigentlich den Kontext erahnen, weil das ist ja doch schon relativ lange her. Das ist ja...
Ja, es ist schwierig, ne?
Ja, weil so, es kann ja sein, dass es dann einfach quasi ein Missverständnis zwischen denen, weißt du, weil einfach andere Zeiten, und dann ist der Kontext auch ein anderer, und mit unserem heutigen Verständnis von Kontext kommen wir dann da ja nicht weiter.
Ja, das stimmt.
Aber das wirst du auch nie, das wirst du ja nie erfahren, weil es halt vergangen ist.
Ja, wie gesagt, also was ja, wie gesagt, mangels der, sag ich mal, offiziellen Unterlagen, was häufig eben, ja, also die, wenn man die hätte, das wäre halt tatsächlich hilfreich, logischerweise, aber was eben immer zu dieser fehlerhaften, oder was heißt fehlerhaft, man weiß ja letztendlich nicht, aber was immer zu der Vermutung geführt hat, dass es ein Suizid sein könnte, war eben da diese Aussage oder diese Überlieferung, dass der Drucker, der ihn eben da 4 Tage vor seinem Tod getroffen hat, ihn eben als so im Delir und so weiter beschrieben hat.
Ja.
Weshalb eben viele Leute vermutet haben, dass er entweder durch Alkohol oder andere Drogen oder so eben irgendwie in so eine depressive Episode verfallen ist.
Den Algorithmus,
was dem Ganzen widerspricht.
Den Algorithmus hätte man auch dann mal auf ein Fallbeispiel loslassen können, wo man den Ausgang halt eigentlich weiß. Dass man sich quasi ein ähnliches, also quasi einen Schriftsteller sucht, der quasi Depressionen dann ausgebildet hat und sich umgebracht hat oder sowas und dann geschaut hat, wie sieht das aus und quasi dann, also das, wenn sie das gemacht haben, das fände ich jetzt interessant. Du dann so quasi da irgendwie... Dass du dann, deshalb sage ich, ein neuronales Netzwerk wäre da interessant. Dann legst du ihm halt Beispiele auf. Das sind vielleicht Schriftsteller, die hatten depressive Phasen, aber die haben ein glückliches Leben quasi, bis sie an Altersschwäche gestorben sind. Und da hast du welche, die halt eigentlich ganz normal waren und dann in eine Depression verfallen sind, die umgebracht haben oder immer wieder mit Depressionen zu kämpfen hatten, sodass der Algorithmus halt irgendwas hat, mit dem er spielen kann, mit dem er quasi und nicht nur halt einfach auf dich diese Wortmarker verlassen.
Ja, ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass es durch Mangel an
Fallbeispielen,
an zuverlässigen Quellen und Fallbeispielen wahrscheinlich dann eher kein neuronales Netz ist, sondern einfach wirklich eine dumme Zählmaschine, sage ich mal in Anführungszeichen, ist.
Viele bunte, lustige Graphen ausgespuckt hat.
Ja, wahrscheinlich. Was ich eben noch sagen wollte, was eigentlich eher gegen auch schon diese damals, also gegen diese Vermutung mit dem Suizid gesprochen hatte, war, dass sein eigentlicher Grund, warum er die Heimreise angetreten hatte, war, dass er mit seiner damaligen Verlobten die Hochzeit planen wollte.
Das spricht ja eher dafür, dass er Zukunftspläne hatte.
Eben, das spricht.
Es sei denn, die dafür, war wirklich
zumindest zum Abreisezeitpunkt ja anscheinend noch nicht in einer manifesten Depression oder so sich befunden hat, weil in einer manifesten Depression, da planst du keine Hochzeit normalerweise.
Wie gut ist denn der Termin bei dem Verleger gelaufen?
Das weiß man nicht.
Ach, das weiß man auch nicht. Du weißt es nicht, ob man das
weiß. Ich weiß es
nicht. Du weißt nicht, ob man das weiß.
Ja.
Ja, schade. Ja, hättest du mir das nicht am Anfang machen können? Ich habe so ein schönes, positives Termin. Jetzt hast du die Stimmung wieder runtergezogen.
Ich bin immer tot und verderbt.
Herr Doktor. Ja, genau.
Genau.
Ja. Was haben wir denn heute gelernt?
Nee. Also, ich habe gelernt, dass Flüssigbatterien ziemlich cool sind, ich dann aber mein Handy nicht mehr schütteln darf.
Wie oft machst du das? Oft?
Nicht oft, aber...
Es kommt vor.
Zu oft, um eine flüssige Batterie reinzupacken.
Hey, das beruhigt, das geht dann wahrscheinlich nur aus und wenn sich die Schichten wieder sortiert haben, geht's wieder.
Toll.
Toll.
Stell mal vor, du bist gerade am Telefonieren, dir fällt das Ding fast aus der Hand, das Ding ist fast aus.
Ja.
Stell mir schon ein bisschen nervig vor.
Dann halt die Gyroskop-Batterie.
Genau, finde ich auch wesentlich besser. Ja gut, bei der Quizfrage, da habe ich noch nichts gelernt, da muss ich mir erstmal nochmal die Antwortmöglichkeiten anschauen. Und wunschfrei. Da habe ich gelernt, was erstmal dieser ganze Unterschied mit den Meteoriten, Asteroiden und Kometen und was weiß ich was ist. Und ich freue mich tatsächlich jetzt auch den 12. August, weil ich werde versuchen und ich hoffe, dass das Wetter es auch zulassen wird, dass man sich das Ganze vielleicht angucken kann.
Da bin ich auch mal gespannt. Ich möchte dann auf jeden Fall Fotos sehen. Du hast ja das Equipment dafür.
Na, ich glaube, meine alte Spiegelreflex ist da auch nicht gut genug für. Beziehungsweise ich habe kein Objektiv, was lichtstark genug ist. Probieren werde ich es, aber ich bezweifle, dass das funktioniert aufgrund der Erfahrungen aus Schweden.
Okay. Dann nicht.
Und was hast du Schönes gelernt?
Dass ihr 5 bis 6 Sehnen essen habt und dass es da wirklich schön ist.
5 bis 6 Sehnen, ja.
dass knuspriges Erbgut ein Party-Hit seit 30 Jahren ist. Und dass da Viren uns bei helfen eigentlich, so wie ich das verstanden habe.
Bei der Entdeckung.
Ja, genau. Ja, das fand ich schon. Das fand ich schon. Damit, weil die kleinen Kerlchen ja so in Verruf geraten sind.
Hey, ich weiß nicht, was du meinst. Also
ich weiß nicht, was du meinst. Nee, aber dass das auf jeden Fall ganz cool ist und das eigentlich immer ein Thema ist, was dauernd immer aufploppt. Also ich habe das Gefühl, das hört man immer mal alle paar Jahre, kommt das mal wieder. Und dann werden moralische Bedenken angemeldet und verschwindet das wieder. Ja, und Vincent Raven hat nichts damit zu tun, dass Edgar Allan Poe sich vielleicht oder vielleicht auch nicht selber umgebracht hat.
Das hast du sehr schön zusammengefasst.
Weißt du, meine Spezialität.
Ja, in der Tat. Ja,
verrückt. Dann sind wir fertig mit dieser Sonntagsabendsausgabe.
Korrekt.
Ich muss nur noch rauskehren.
Du musst nur noch rauskehren.
Dann tue ich das.
Kehr.
Schrupp. 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 Ja. 3 Ingenieursstudenten stehen zusammen und diskutieren die möglichen Entwickler des menschlichen Körpers. Der eine sagt, das war ein Maschinenbauer. Schaut euch nur mal all die komplizierten Gelenke an. Darauf der zweite, nein, das war ein Elektroingenieur. Das Nervensystem hat tausende elektrische Verbindungen. Der letzte, in Wirklichkeit war es ein Bauingenieur. Wer sonst würde eine Abwasserleitung mitten durchs Vergnügungszentrum bauen? Alex, Grüße gehen raus.
Ja, hoffentlich hört er die Folge auch.
Vor allem bis zum Schluss.
Ja, sehr schön.
Ja. Wieder ein bisschen Adult-Humor.
Irgendwie bekannt vor, glaube ich.
Echt?
Ich glaube, den hast du mir schon mal irgendwie erzählt oder wer anders.
Ey, wer anders? Ich habe den noch nicht.
Aber sehr schön.
Ich habe den nämlich auch selber gefunden, den ich dann hätte ich mich dran. Wenn ich da mich schon mal drüber lustig gemacht hätte, hätte ich das gewusst.
Schön.
Okay.
Old but gold.
Old but gold.
Ja. Dann diesmal wieder eine relative Punktlandung von der Länge her.
Schön.
Nachdem die letzte Folge ja etwas
kurz geraten
knapper ist. Geworden ist.
Kompakter, genau. Sagen wir kompakter. Das klingt positiv.
Genau. Genau. Kurz und knackig.
Kurz und knackig, ja. Da waren wir auch alle sehr abgespannt nach dem Umzug.
Oh ja, in der Tat.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, wie immer.
Pedal to the metal.
Pedal to the metal, genau. Hat mich gefreut. War mir immer eine Ehre, alle Leute zu bespaßen, die uns hören. Viel habe ich jetzt nicht mehr zu vermelden.
Dann lassen wir es.
Ich würde einfach sagen,
gute Nacht.
Wir hören uns, genau, gute Nacht. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Mach es gut, bis dann.
Tschüss.
Ciao.